Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wundervollen Berlin ist Jens Fauldraht und Markus Walter ist leider nicht heute dabei. Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich, als ich die Gäste gefragt habe, wann sie Zeit haben, vergessen habe, ihn auf CC zu setzen. Dann war ich 3 Tage krank und habe ihm gestern gesagt, dass wir heute aufnehmen, was natürlich nicht geklappt hat, weil er dann natürlich anderweitig verplant war und zwar mit einem sehr wichtigen Termin, den ich persönlich auch kenne, der jetzt aber hier nicht zur Sache tut. Aber die Entscheidung ist definitiv mehr als korrekt und hätte ich auch nicht anders getroffen. Dementsprechend aller Shame geht hier on me und beziehen wir halt in kleiner Runde, aber dafür habe ich gleich für euch 3 Gäste gleich. Das heißt, wir sind top besetzt und glaube ich, kriegen auch eine gute Show hin. Kurz vorher 2 Sachen in eigener Sache. Zum einen, wir gehen in eine kleine Sommerpause, weil zum nächsten Sendetermin bin ich im Urlaub. Dann wird es mit dem Senden sehr schlecht. Und wir haben eine kleine Umstellung gemacht. Wenn ihr jetzt bei uns kommentiert, werden die Kommentare sofort freigeschaltet, weil ich immer zu selten reingeschaut habe. Das heißt, wenn dann immer 3 Tage irgendwie ein Spam-Kommentar dasteht, nicht verwirrt sein, aber dafür seht ihr euren Kram auch gleich. Ich glaube, das ist einfach angenehmer und den Rest löscht man wir dann irgendwann bei Zeiten wieder raus. Das zu den eigenen Themen und jetzt zu unseren tollen Gästen. Und da haben wir zuallererstes erstmal Sarah Vandenberg, richtig ausgesprochen?
Ja, richtig ausgesprochen. Hallo.
Hi, cool. Irgendwie aus Wien.
Genau, irgendwie aus Wien, aber jetzt in Hannover bei Matzak als SEO-Manager.
Sehr cool, sehr cool. Hannover, Wien, ist es nicht irgendwie auch? Also ich liebe ja Wien, ich finde die Stadt ja unwahrscheinlich toll.
Ja, ist sie auch. Aber Hannover ist auch schön. Total unterschätzt, wirklich schön.
Ja, das stimmt. Ja, ich kämpfe immer noch mit mir, seitdem ich mich mal irgendwann nette Kollegin, die Nadine Höchstädter, mir gesagt hat, wir treffen uns am Kröpke und ich habe diesen scheiß Kröpke stundenlang gesucht, weil ich meinte, das ist irgendeine große Uhr und dann ist das Ding 1,50 Meter hoch oder so, weißt du? Und ich habe gedacht, wo ist denn hier eine große Uhr? Seitdem war ich da etwas. Aber Kröpke, ich habe gehört, entweder man trifft sich am Kröpke oder unterm Schwanz.
Ja, genau. Was anderes geht gar nicht in Hannover.
So wurde mir das auch gesagt. Aber wenn man es dann mal sich gefunden hat, kann man schon viel Spaß haben, das stimmt. Ist ja auch so eine alte SEO-Treffpunkt aus alten Zeiten, als die Leute noch im Abacus-Forum gewohnt haben.
Soll ich sagen, das ist aber auch schon ein bisschen her.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist so. Aber wir haben ja schon den 2. gehört. Nils ist da. 2 Leute vielleicht zu dir.
Ja, Nils Danke. Ich bin Head of SEM, also SEO, SEA Social bei der Matzak Mediengruppe. Erzählen wir vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu.
Sehr cool. Und als 3. haben wir Lars hier. Hallo Lars.
Hi.
Und du bist von?
T3N, Online-Marketing-Manager bei T3N. Das heißt unter anderem auch für SEO zuständig.
Sehr cool. Und gehörst nicht zur Matzak-Mediengruppe?
Ich gehöre nicht zur Matzak-Mediengruppe und weder zur Matzak-Mediengruppe noch zu Heise. Auch diese Frage wird häufig gestellt.
Aber auch aus Hannover.
Auch aus Hannover, genau. Ich kann das nur bestätigen. Hannover ist eine sehr stark unterschätzte Stadt.
Da ich ursprünglich aus Düsseldorf komme, halte ich mich jetzt mal vornehm zurück.
Ja, 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 auf jeden Fall. Also zumindest hat es lustige Storys. Dieses Hannover mit irgendwie, war das jetzt so Connections zwischen irgendwelchen lustigen Hells Angels mit dem gleichen Anwaltskanzlei wie der lustige Ex-Bundeskanzler und so, also ja.
Ja. Lokalprominenz.
Lokalprominenz, aber es geht was. Also man kann so, also ich habe wirklich schon viele schöne Stunden und Tage dort verbracht. Und die CeBIT soll es ja noch geben, habe ich gehört.
Richtig.
Cool.
Ja, irgendwo so eine kleine Nischenmesse ist das, glaube ich, mittlerweile.
Ja, ja. Und die Industriemesse, oder? Ist das nicht auch groß? Ja. Ist auch so ein Riesending, oder?
Ja, Hannover Industriemesse ist extrem groß, ja.
Das stimmt. Geil. Fantastisch. Aber zieht was. Zieht was. Okay, aber mal so ein bisschen. Bisschen zu euch. Ich meine, ihr habt jetzt alle irgendwie etwas mit SEO zu tun. Jetzt wird man ja als SEO nicht geboren. Wie seid ihr dann da hingekommen, wo ihr hingekommen seid, Sarah?
Ja, bei mir war das ein bisschen über einen Umweg. Ich habe vorher als Online-Redakteurin gearbeitet und zuletzt in einer sehr kleinen Redaktion, wo wir zwei Portale mit im Höchstfall 6 Mann bzw. Frau befüllt haben. Und da waren wir einfach darauf angewiesen, dass wir ein bisschen anders arbeiten als die Kollegen im größeren Stammhaus und hatten einen sehr, sehr, sehr guten SEO-Manager, der uns geleitet und geführt hat. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte. 3,5 Jahre habe ich da gearbeitet und bin jetzt fast ein Jahr bei Matzak, wo ich eben auch nicht so den Bereich technisches SEO abdecke, sondern eher in Richtung Content mit den Redakteuren zusammenarbeite beziehungsweise mit den Kunden. Also immer noch diesen redaktionellen Blickwinkel habe sozusagen, aber hoffentlich auch so ein bisschen diese Rolle einnehme, die unser SEO-Manager früher für mich hatte, den Redakteuren eben zu helfen und sie zu unterstützen.
Das ist ja heutzutage eine gute Positionierung. Content ist ja alles, wie wir wissen.
Ja, Content ist King.
Oh. Cool. Aber macht Spaß, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch das Wichtigste. Und jetzt aus deiner Ecke, der dann doch etwas spezieller ist, was sind so deine Lieblingstools jenseits vom eigenen Gehirn?
Jenseits vom eigenen Gehirn. Also ich arbeite sehr gerne mit SEOLIZE, um Texte zu analysieren. Ansonsten ist ein Großteil meiner Arbeit natürlich auch die Keyword-Recherche. Und da arbeite ich am liebsten in einer Dreierkombination, bestehend aus dem Keyword-Planner, dann dem W-Fragen-Tool Answer the Public. Und als drittes dazu, gute Frage. Als drittes würde ich noch ein Suggest-Tool dazu nehmen, wahrscheinlich Hypersuggest.
Cool. Also Answer the Public mag ich auch sehr gerne. Geht relativ schnell und sieht gleich noch schön aus.
Es sieht wunderschön aus. Es erschlägt Anfänger, sage ich mal, im ersten Moment, weil sie das nicht einordnen können, was sie jetzt mit dieser Menge und Masse an Keywords machen sollen. Aber wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat und länger mitarbeitet, dann denke ich, ist das ein wirklich, wirklich sicheres, wirklich gutes Tool. Und ein anderes Tool, mit dem ich natürlich auch viel arbeite, ist der Plagiatscheck, der allerdings dann immer so im Nachgang eingesetzt wird. Unheimlich wichtig und von vielen Redaktionen, glaube ich, auch unterschätzt.
Definitiv da. Oder habe ich später nochmal eine Frage, wenn wir uns am Fokusthema dann sind. Cool. Lars, wie sieht es bei dir aus?
Ich habe einen ähnlichen Werdegang, muss ich sagen. Ich bin bei T3N gestartet als Online-Redakteur, habe dann aber relativ schnell über eine Trainee-Stelle die klare Ansage gegeben, Online-Redaktion ist langfristig nicht das, was mich begeistert, und bin dann eben zunehmend in das Online-Marketing abgedriftet, könnte man sagen, auf die böse Seite gewechselt. In dieser Position jetzt seit ungefähr 3 Jahren, mittlerweile mit kleinem Team hier vor Ort. Wir sind ja ein deutlich kleinerer Verlag als die Matzak Mediengruppe, sondern sind mit ungefähr 40 Mann statt rund 4.000 Mann am Start. Insofern ist das Online-Marketing-Team hier auch deutlich kleiner. Und genau in dieser Position kümmere ich mich vor allen Dingen um Suchmaschinenoptimierung, aber eben auch alle Kanäle oder Aufgaben, die so ein bisschen zahlengetrieben sind. Also die Webanalyse liegt bei mir, darüber hinaus Performance-Kampagnen, die wir vereinzelt schalten. Alles also, was so ein bisschen Performance- oder zahlengetrieben ist.
Aber ist doch cool. Ich finde, also Kombi Webanalyse, SEO ist immer sehr wichtig. Wir haben ja auch, glaube ich, als allererste geschrien, dass wir damals bei Natur Online eine bessere brauchen, als die damals da war, weil ohne Daten macht Arbeiten irgendwie wenig Spaß.
Genau, und ich finde es auch gerade in so einem kleinen Team ist es einfach notwendig, dass einer zumindest einer so einen groben Überblick über die verschiedenen Kanäle und Maßnahmen hat, die notwendig sind, damit die Datenqualität stimmt und wir darauf basierend dann Entscheidungen treffen können. Genau, und diese Rolle versuche ich so ein bisschen auszufüllen.
Super. Das ist doch auch schöner Werdegang. Und Nils, du bist ja, wie gesagt, nicht mehr das erste Mal hier, du warst ja schon mal in der Show.
Ja, genau. Und, bei mir ist das Ganze, wie bin ich reingekommen? Also Genau, also ich bin, ich habe ursprünglich mal Maschinenbau studiert und in meinem Maschinenbaustudium hatte ich ein Rechnernetzwerk schon und damals noch FidoNet, also vor Internetzeiten, und dann brauchte ich aufgrund der hohen Telefonrechnung von der Telekom, brauchte ich dann einen Nebenjob. Und da hat mir dann unter anderem der Dekan was angeboten, auch was mit Computern. Und dann kam er irgendwann, das war etwa 1993, um die Ecke und sagte, ich habe hier sowas Komisches auf einer Diskette, da steht irgendwas mit Browser drauf, guck mal, was das ist. Und vorher hat man mit Gopher gearbeitet, das war mehr wieder sowas wie Teletext oder so. Also naja, und dann habe ich erste Internetseiten gebaut für die Fachhochschule und später dann, also ab 1995, habe ich kommerzielle Online-Projekte gemacht. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, dann als irgendwann als Nachwuchs kam bei mir, dann bin ich zum Heise Verlag, also Heise Online, gewechselt. Und 2011 bin ich dann zum Matzak übergesiedelt und seitdem bin ich dort. Und man merkt bei mir halt schon sehr deutlich, einmal, dass ich natürlich sehr lange im Verlagswesen unterwegs bin, von daher auch sehr nah an diesem Redaktionellen natürlich dran bin, aber ich komme ursprünglich aus dem Technischen. Und auf deine Frage eben, welche Tools ich verwende, also ich bin so, dass ich auf jeden Fall, also früher Webmaster-Tools, jetzt Search-Konsole, finde ich ein sehr großartiges Tool. Dann ist das Ganze so, dass ich sehr gerne mit Searchmetrics zusammenarbeite, also mit den Tools. Und ich bin ansonsten immer noch so, dass ich mir sehr gerne meine eigenen Tools schreibe für irgendwelche Aufgaben oder für, also egal, ob es ein Crawler ist oder irgendwas anderes. Also dadurch ist mein Workflow vielleicht ein bisschen anders.
Absolut. Nee, das klingt doch auch alles sehr sinntragend. Cool. Ich glaube, dann kennen euch alle so ein bisschen. Dann können wir einfach jetzt mit den Themen losgehen. Erst ein kurzes Housekeeping zur letzten Sendung. Was so Kommentare kam von Pascal Horn. Da hat man es nämlich gerade damals über die GSC und wie schnell Änderungen übernommen werden, wenn man sie an den Google-Index sendet. Und da hat er nochmal das etwas spezifiziert. Wir haben gesagt, das ist jetzt sehr schnell. Er meint, er hat dann nochmal hingeschrieben, in weniger als einer Minute relativ häufig, außer man sagt, verlinkte Seiten mit reinnehmen. Da ging es so dabei, wie man so ad hoc diese Answerboxen optimieren kann. An der Stelle danke für die Konkretisierung. Stefan Vorwerk hat nochmal darauf hingewiesen, dass dieser lustige, SEO-mäßig ziemlich in die Hose gegangene Relaunch von schleswig-holstein.de gute 460.000 Euro gekostet hat, weil Johann von Hülsen hat das Ganze dann mal angefragt über Frag den Staat, also diese Informations-Dingsbums-Gesetzlage, da müssen die dann Auskunft geben. Also 460.000 Euro haben sie davon ausgegeben, dass sie danach einfach mal weniger Nutzer haben. Auch gut, kann man machen. Stefan, nicht weiter mit Nachnamen benannt, hat nochmal Auskunft gegeben, wie seine Erfahrungen sind, wenn ich in der GSC die Pfade verifiziere und dann in der Suchanalyse die Daten vergleiche gegenüber den Hauptaccount, wenn ich dort auf dem Pfad filter, dass dann einfach mehr Volumen rumkommt. Also du hast einfach auf einmal mehr Impressions und andere CTR-Werte. Das ist sehr lustig. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn du da auch so gerne Search Consolest?
Ja, definitiv. Also bei Google News sehen wir es halt auch. Also wir haben manchmal Exklusivmeldungen, die müssen ganz schnell rein. Und da warten wir dann nicht, bis Google, auch wenn Google bei uns häufig vorbeikommt, wir warten nicht, bis Google sich dann, sagen wir mal, die XML-Sitemap geholt hat oder bis es entdeckt hat, sondern wir gehen dann schon mal hin und pushen gezielt über die Search-Konsole. Und da gehen wir normal nie hin, verbundene Seiten, sondern da geht es darum, dass es schnell passiert. Und das passiert dann wirklich extrem schnell. Also mit diesem unter einer Minute oder eine Minute maximal kann ich definitiv unterstreichen, das stimmt so, ja.
Cool. Das ist doch was. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, dass ich gerade die Shownotes zugemacht, ich Idiot. Verklickt, gut.
Du wolltest jetzt gleich auf den 4-Wochen-Rückblick kommen wahrscheinlich.
Genau, vielen Dank dafür, exakt. Und zwar habe ich, ist ja wie immer hoch individuell, also keiner Anspruch auf Vollständigkeit, aber die Kollegen von Seokratie haben eine schöne kurze Abhandlung über das Thema Crawling-Steuerung geschrieben und sind da ein bisschen auch auf das ganze Thema Logfile-Analyse eingegangen über Elasticsearch, Kibana, Logstash-Stack, um halt einfach zu sagen, wo finde ich eigentlich Ballast und wo kann ich da was rauswerfen und dieses Logfile-Thema ist wirklich ein sehr spannendes. Jetzt bei so einem kleineren Blog haben wir da schon festgestellt, dass da schlicht und ergreifend Google-URLs zusammenbaut, die es einfach überhaupt nicht gibt, in der sehr großen Anzahl und irgendwo rumturnt, wo man dann einfach mal ganze Bereiche mit Robotext sperren kann, weil man die A gar nicht verlinkt und keine Ahnung, warum Google da irgendetwas denkt, crawlen zu müssen, weil da noch nie was war. Aber schon sieht man danach, dass sich der Bot komplett anders verhält. Also das ist irgendwie etwas, was sich definitiv lohnt, mal zu tun.
Ja, da vielleicht nochmal ein Hinweis. Also Elkstack hatte ich jetzt in die Shownotes mit reingeschrieben, weil wir es in dem Fall nutzen.
Ach so, das war okay, ich habe gedacht, das wäre meine Kompetenz.
Macht nichts. Und das ist was ich wirklich empfehlen kann, sich mal eine Logfile-Analyse, also mit dieser Kombination anzuschauen, weil man dann halt wirklich sehr schnell filtern kann, was Google nun wirklich auf dem eigenen System macht. Und das andere, dieses, was mir auch nochmal wichtig ist, viele Leute denken ja, Crawl-Budget würde anhand der Zahl der Seiten irgendwie sein, sondern man muss da ganz klar sagen, es geht definitiv um Zeit. Ein Zeitfenster, was Google einem gibt. Und deswegen ist halt auch dieses Thema PageSpeed etc. wichtig, weil man dann halt ganz klar sagen muss, je schneller eine Seite ist, desto mehr Seiten guckt sich Google dann eben in dieser Zeit an.
Absolut. Wobei das natürlich für Verlage immer ein sehr undankbares Thema ist, weil euer CMS ist ja meistens nicht das Problem.
Naja, das Thema würde ich jetzt nicht vertiefen wollen, aber also, ja, ich glaube, das Interessanteste ist, gerade bei so Verlagen, die schon lange am Markt sind, Identifikation von Ballast, ganz klar. Sich anschauen, wo Google so rumturnt und ob das Inhalte sind, die wirklich relevant sind. Also, wir kommen ja nachher nochmal dazu, aber wir haben gerade extrem viele Inhalte aus Google gelöscht und Google komplett ausgesperrt aus bestimmten Bereichen. Und es hat unserer Sichtbarkeit extrem gut getan, weil wir dadurch halt deutlich besser steuern können, wo Google einfach sich aufhält und was Google findet und so, ne? Also deswegen Crawling-Steuerung, Riesenthema, kann ich wirklich nur empfehlen, sich mit auseinanderzusetzen.
Ja, und wer halt denkt, hat eine kleine Seite, er braucht es nicht, vergesse es einfach. Seit Google denkt, es muss JavaScript interpretieren, bauen die sich auch wilde URLs, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben.
Sich ja, dafür oder auch reinzuschauen. Kalenderdaten werden gerne auch mal geraten.
Ja, genau. Das stimmt. Die versuchen auch irgendwelche Suchfelder auszufüllen, teilweise mit absolut bescheuerten Kram. Und du denkst dir so, oh Gott, was machen die denn da für einen Grotz? Also das ist, das müssen wir mal John Wu fragen. Da kriegt man wahrscheinlich auch wieder nur Blubberblubber zurück. Egal. Wenn man schon gesagt hat, Ladezeit ist wichtig, gleich der nächste Hinweis. Auf OnPage gab es einen schönen Guide zum Thema Ladezeitoptimierung für WordPress-Seiten. Das ist natürlich eher für Leute, die auf WordPress unterwegs sind, spannend. Aber dafür ist er halt auch sehr pragmatisch, was man an so einem WordPress alles rausholen kann. Und wenn der eine oder andere turnt ja doch drauf rum, kann man sich einfach mal zu Gemüte führen, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, hilft es relativ gut. Aber kommen wir mal zu etwas, was dann ein bisschen pragmatischer ist für Leute, die ein bisschen mit anderen Themen unterwegs sind, und zwar die Kollegen von den Internetkapitänen. Da einen schönen Gruß an Markus. Wir hatten gerade vor zwei Wochen oder drei Wochen zusammen eine schöne Show gehabt, zusammen in Hamburg. Aber hier habt ihr was Schönes geschrieben zum, wie man Lebensmittel-Online-Shops gut optimieren kann mit 10 Empfehlung Nummer 1 war Rubrikenstruktur an Suchverhalten anpassen. Das gilt natürlich immer irgendwie. Ganz spannend fand ich allerdings Produktnamen optimieren und Eigenschaften mit angeben. Also wenn ein Produkt irgendwie glutenfrei ist, sollte man es mit reinschreiben. Und wenn es eine Farbe hat, wäre es auch ganz gut, wenn das irgendwie mit reinkommt. Gerade im Food-Bereich, im Special-Food-Bereich machen Geschenke und Gutscheine Sinn. So wie gerade Geschenkkörbe, Präsentkörbe, liegt lustiges Suchvolumen auf dem Thema drauf. Nutzorientierten Suchbegriffe abdecken, also Produkte zum Abnehmen, zum Whatever, also was will ich damit tun? Auch da liegt eine Menge Suchanfragen drin. Inhalte für kritische Kunden, die suchen oft so Sachen wie irgendwas ohne Palmöl oder ohne Gluten oder so etwas oder Laktose. Da kann man Produkte nochmal zusammen gruppieren. Pakete anbieten, also wie Probierpakete ist also gerade so im Hochpreising-Bereich, also so Wein, Whisky etc. sind solche Sachen immer sehr gerne gesehen. Produktfinder, gerade wenn Leute draufkommen, die sagen, ich kenne mich gar nicht so aus, wieder das Thema Geschenke, ich bin nicht firm in dem Thema, ich weiß so grob was und müsste da irgendwie recht schnell rankommen. Ist eher ein Usability als ein SEO-Thema, aber ein wichtiges. Produktbewertung, das gilt ja auch immer, kein Shop ohne Produktbewertung. Ratgeberthemen, auch klassischerweise so Rezepte, Lexikon, Trends, alles, was so beigeht. Und was ich persönlich eigentlich an der wichtigsten Themen finde, gerade wenn es im Lebensmittelbereich unterwegs sind, sind lokale Suchbegriffe, weil Lebensmittel sehr stark lokal gesucht werden. Vor allem, wenn man Filialen hat. Dementsprechend macht das an der Stelle einfach Sinn. Ich glaube, das ist jetzt kein Thema, an dem ihr groß unterwegs seid.
Auf keinen Fall.
Hast jetzt noch keinen Whisky-Laden nebenher aufgemacht?
Nein, leider nicht. Wein wäre schön, aber habe ich noch nicht.
Also da sind wir dann ja eher mit den Lokalen unterwegs, weil wir mittlerweile ja nicht nur intern SEO machen, sondern auch für externe Kunden. Also für klein- und mittelständische Unternehmen, die, sagen wir mal, sowieso Anzeigenkunden bei uns sind und dann als Anzeigenkunde auch fragen, macht ihr auch SEO? Und auch in dem Bereich helfen wir dann mit unserem Fachwissen und unserem Know-how eben aus und sind dann so, dass wir auch wirklich Optimierungen auch für sehr kleine Unternehmen machen.
Da ist natürlich lokal absolut wichtig, sonst ist man ja komplett verloren.
Genau.
Genau. Die Kollegen von Wingman haben einen sehr schönen Blogbeitrag geschrieben zum Thema SEO-Risikobewertung. Da haben sie einfach für gewisse Themencluster, sowas wie IT, SEO oder Content gesagt, okay, welche Risiken habe ich da jeweils und wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit? Das heißt, wie häufig muss ich mir das eigentlich sozusagen ansehen oder wie viele Ressourcen habe ich da drauf zu verwenden, dass das Risiko nicht eintritt? Das Ganze schön in so eine Matrix überführt, ist eine schöne Art, das Thema zu visualisieren und anzugehen. Kann man sich einfach mal durchlesen. Wie geht ihr mit sowas um?
Wer sind ihr?
Ja, ihr alle drei. Also wie macht ihr das bei der Matzak? Ich meine, ihr habt ja da auch viel. Also allein schon bei den ganzen Blättern, die ihr habt.
Ja.
Die sich fast
Es gibt so Sachen, die wir in fest. Es gibt Sachen, die gucken wir uns halt im festen Tonus an. Dann haben wir natürlich auf bestimmte Sachen auch ein Monitoring. Also die Technik bei uns hat diverse Tools in der Richtung halt auch laufen und überwacht Infrastruktur und solche Sachen. Da werden viele Sachen versucht über Automatismen oder eben durch entsprechende Workflow-Definitionen abzudecken.
Das sieht bei uns ähnlich aus. Hallo? Also wir haben einfach für verschiedene Szenarien Workflows etabliert, in denen die dann besagen, in bestimmten Tonus müssen wir uns halt bestimmte Parameter wieder anschauen. So schöne Risikobewertung habe ich aber bisher nicht gelesen. Die muss ich mir, glaube ich, im Anschluss nochmal anschauen. Insofern muss ich mich da eigentlich nur inhaltlich Nils anschließen, wobei wir natürlich da mit deutlich kleinerem Aufwand zu tun haben, einfach weil es primär um eine Domain geht und eben nicht um Dutzende.
Ja, das erhöht immer die Komplexität etwas. Aber auch die eine muss ja gut laufen. Das ist ja für euch dann umso wichtiger, dass die gut läuft,
die eine.
Genau. Die Kollegen von One Advertising haben einen schönen kleinen Guide geschrieben zu dem ganzen Thema PRG, was ja zu Recht etwas gehypt ist im Moment, aber ist halt auch die letzte Lösung, die einem so einfällt, wenn man irgendwie links maskieren will, weil alles andere versucht ja Google trotzdem immer irgendwie zu erraten. Dementsprechend, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, sollte es dringend mal lesen. Setzt ihr bei euch PRG ein?
Bei uns nicht.
Nein, nee. Ebenso.
Ah, dann denkt mal drüber nach. Macht Spaß, kann ich nur sagen. Macht Spaß. Dann hier von den Kollegen vom SEOmonitor.com als auch vom Marco Sumago Young der Hinweis auf die Update des Keyword Planners, der jetzt nur noch aggregierte Suchvolumen anzeigt. Das heißt, irgendwie 30 Begriffe werden irgendwie zusammengeworfen und du kriegst für alle 30 genau das gleiche Suchvolumen. Das heißt, bitte Themen nicht mehr aufaddieren, dann habt ihr irgendwie Fantasiezahlen und was von denen jetzt wie stark gesucht wird, Pech gehabt. Müsst ihr halt Ads schalten, gell? Dann habt ihr auch bessere Daten und Google braucht auch ein bisschen Geld. Die kriegen ständig Steuerstress in allen europäischen Ländern. Und bevor denen das Geld abgeht, tut einfach was für die arme kleine flinke Firma. Nicht, dass sie irgendwann nur noch Lavalampen verkaufen können. Allerdings, was ganz schön ist natürlich, man kann Cluster erkennen. Also wenn man sieht, die 30 Begriffe schmeißt Google durcheinander, zusammen in einem Bereich, dann glauben die auch irgendwie, dass das alles irgendwie thematisch eng beieinander hängt. Ist ein bisschen blöd an dem Beispiel irgendwie, dass HR Online auch mit Human Research im gleichen Cluster liegt. Ist halt auch HR, kann man verstehen. Da sieht man wieder so weit zur Intelligenz von Maschinen. Ist halt doch nur Statistik. Kann man mal daneben liegen, dumm gelaufen.
So viel zum Thema Google und Semantik.
Exakt, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Aber ist halt einfach schön zu sehen, was Google denkt, was zusammengehört. Das kann man jetzt zumindest sehr schön erkennen an den Zahlen. Suchvolumen und die beste Bezeichnung zu finden, wird jetzt etwas schwer. Dann muss man entweder ranken, da kann man es in der Search-Konsole nachschauen zu beiden Begriffen, oder muss halt Ads schalten. Sonst habt ihr da verloren. Ja, wie findet ihr das? Aber ihr habt ja alle auch sowieso nicht gesagt, dass ihr mit dem Keyword-Planner arbeitet, also ist euch das wahrscheinlich Latte.
Na, zur Auswahl der richtigen Herangehensweise an Themen wird er schon zu Rate gezogen, aber nicht so intensiv, wie das vermutlich bei nicht-redaktionellen Websites der Fall ist. Insofern nutze ich den vereinzelt schon, gerade wenn konkrete Anfragen kommen. Hey Lars, ich habe hier dieses Thema auf dem Schirm. In welche Richtung sollte ich das eher drehen? Dann werfe ich schon mal einen Blick in den Keyword-Planer, aber eben nur auf unregelmäßiger Basis.
Also wir arbeiten eigentlich für unsere Kundenwebseiten schon sehr intensiv mit diesem Tool und versuchen eigentlich auch in den Redaktionen so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, dass zum Beispiel das Keyword Marathon Hannover nicht dasselbe ist wie Hannover Marathon, und zeigen das eben anhand des konkreten Suchvolumens auf. Ist dann halt schade, wenn das so nicht mehr möglich ist. Weil ich glaube, dass diese konkreten Zahlen eben auch Argumentationshilfen sind in der Redaktion, wo gerade im Bereich der Überschrift dann Diskussionen beginnen. Das ist nicht so eine schöne Überschrift, oder auch das ist nicht so ein schöner Seitentitel. Und wenn man dann zeigen kann, dass das Suchvolumen um ein Vielfaches höher ist für den einen Begriff als für den anderen, dann war das eine gute Argumentationshilfe. Da müssen wir jetzt halt mal schauen, wie sich das für uns verändert, wie wir damit umgehen konkret.
Definitiv. Und da kann man auch nur sagen, bevor jetzt hier die ganzen Semantik-Nazis wieder aus den Löchern kommen und sagen, ist doch alles identisch. Nee, ich kriege ja auch zwei verschiedene Serbs bei den Begriffen. Und Punkt. Also wenn ich mich dann für eine konkrete Formulierung entscheiden sollte, habe ich da auch ganz gerne nochmal einen Blick reingeworfen.
Ja, definitiv.
Macht einfach Sinn. Ja, so ist halt Google, gell? Sammeln immer mehr Daten, geben immer weniger raus. Das ist unschön. Mhm. Ansonsten habe ich hier bei The Next Corner, habe ich gar nicht vorher gesehen, aber ist irgendwie eine coole Website von einem SEO, der schon auf verschiedenen Stationen war, wie zum Beispiel verantwortlich für das SEO bei eBay Global. Und der hat da sehr schön geschrieben, wie sie automatisiert vorgegangen sind, um ihre Links intern auszusteuern. Ist ein sehr, sehr spannender Beitrag, kann ich einfach nur mal empfehlen, durchzulesen, weil in Large Scale, also wenn ich so ein eBay bin, dann macht das irgendwie per Hand keinen Spaß. Und das muss ja auch relativ dynamisch sein, all die, weil sich das Ding ständig ändert. Wie hat er gesagt, so schön geschrieben, eBay ist ein Biest, also muss man mit ein bisschen Intelligenz ran. Ansonsten, Authorship Markup wird endgültig beerdigt. War das von mir? Nee, oder?
Das war von mir.
Ah, cool. Dann kannst du dazu auch zwei Worte sagen.
Genau, also das war ja schon seit längerem so, dass Google es nicht mehr den Autoren mit angezeigt hat, den Suchergebnissen. Aber es war ja immer noch sowas, was einige gesagt haben, sollte man auf jeden Fall einbauen, damit Google wirklich den Autoren identifizieren kann. Dadurch, dass heute redaktionell geprägt ja die Sendung ist, dachte ich, passt das ganz gut, dass Google gerade ganz klar gesagt hat, nein, das Thema Authorship Markup ist im HTML für sie nicht mehr relevant. Sie sind selber der Meinung, sie könnten so gut Autoren zuordnen, dass sie das komplett ignorieren und nicht mehr nutzen. Und sie haben halt an der Stelle wirklich gesagt, man kann es ruhig ausbauen.
Da kriege ich ja immer Angst, wenn die sowas sagen.
Ja, aber auf der anderen Seite, bis sie wirklich mal so klar sagen, dass man etwas ausbauen kann, da passiert ja, also ich meine, klar, bei Links sagen sie ja auch, man sollte Umleitungen, nach einem Jahr hätten sie die, man könnte die 301er wegnehmen, da weiß ich definitiv, sollte man nicht tun. Aber in diesem Fall würde ich sagen, ja, kann man ruhig machen, weil ich glaube, dass die Autorenschaft an der Stelle nicht mehr ganz so entscheidend ist.
Ja, das hat sich irgendwie erledigt, das Thema.
Genau.
Da bin ich bei dir. Genau, dann hast du doch das andere Thema mitgebracht.
Genau, und zwar wird ja so ein bisschen gerade auch gehypt, der Nils Römeling mit seinem SEO-Erfolg zur EM, wo er halt mit Fußballnationalmannschaft.net zum Beispiel wirklich sehr schöne Erfolge hat und wo er, ich glaube, er hat gesagt, er hätte 6 freie Leute, mit denen er zusammenarbeitet. Ansonsten ist das ja mehr oder weniger One-Man-Show. Zwar mit einer ordentlichen Vorbereitung und toller Technik etc., aber dass er wie so ein, also ein kleiner David gegen Goliath, also er ist ja bei sehr, sehr vielen Rankings so, dass er wirklich den Großen da den Rang abläuft, gönne ich ihm sehr. Ich war erstaunt, als er selber gesagt hat, dass bei so großen Sachen halt auch schon mal ein 6-stelliger Gewinn dabei hinten rauskommt. Also das Hut ab, finde ich sehr toll. Er ist damit mit diesem Projekt auch noch in Google News gelistet, was ich sehr witzig eigentlich vor allem deswegen finde, weil es eine ganze Reihe von kleineren Zeitungen gibt, die es nicht schaffen, in Google News aufgenommen zu werden. Also das sollte man, oder sollte jeder SEO, der ein bisschen mehr im Content-Bereich unterwegs ist, sich dieses Projekt aus meiner Sicht wirklich mal genauer angucken, was er da gemacht hat. Weil er, glaube ich, genau weiß oder genau identifiziert hat, welche Hebel er bedienen muss, um bei Google dann eben zum richtigen Zeitpunkt aufzufinden oder auffindbar ist, ne?
Ja, definitiv. Also das macht er sehr ordentlich. Wobei, also macht er wirklich ordentlich. Gibt es erstmal überhaupt nichts zu rum, außer natürlich, du hast hingeschrieben, ist auch bei News gelistet. Da ist aber natürlich die Sichtbarkeit dann natürlich algomäßig bei anderen. Deswegen habe ich dir nochmal einen Link mit beigebracht. Wer denn bisher so der Sichtbarkeitskönig in Google News zum Thema, also in den Google One-Boxen ist. Und da freut es mich sehr, dass meine Ex-Kollegen von der T-Online doch erhält sind. Weil da weiß ich, ist die Vorbereitung auch immer gut für das Thema.
Ja.
Das rockt auf jeden Fall. Dann auf Mozcom, ein schöner Artikel zu dem Thema. Wissen wir alle, wie Redirects, also 301 Redirects, auch obwohl sie sehr wichtig sind, trotzdem dämpfen, weil da hat jemand aus Versehen haben die da mehrere, also erstmal weitergeleitet, danach nochmal eins weitergeleitet und haben halt schön gesehen können, was ist beim ersten Hop und was passiert beim zweiten Hop. Ist ja schön, wenn eh mal Mist passiert, kann man es wenigstens analysieren. Und schöner Beitrag, kann man sich einfach mal durchlesen. Und nur dringend sagen, 301er braucht man zwar wirklich, aber versucht dann wenigstens eure Ketten regelmäßig wieder zusammenzubiegen. Das ist auch etwas, was mir bei uns immer so als Regeltask haben, kann man sich so irgendwie einmal ein Quartal anschauen und seine ganzen Ketten wieder auflösen, die einfach entstehen. Wie geht ihr mit dem Thema um? Ketten auflösen?
Also bei uns ist es so, dass unser CMS, ich sag mal angeblich, aber meistens passiert es auch, keine Redirect Chains bildet, sondern direkt auf das richtige Ziel geht. Und ansonsten haben wir Crawler, die unsere Systeme in bestimmten Abständen dann eben automatisch crawlen und wir uns diese Ergebnisse dann halt in mehr oder weniger regelmäßig anschauen, um solche Sachen zu identifizieren und das dann als Ticket in die Technik zu geben.
Genau, bei uns verläuft das wahrscheinlich deutlich seltener, aber dann manuell über Crawler, die einfach prüfen, wie da der aktuelle Stand ist. Auch hier ist wahrscheinlich wieder der Vorteil der einen Website, die dann auch nochmal den manuellen Crawl möglich macht. Aber im Prinzip ist das eine ähnliche Vorgehensweise.
Ja. Also was bei uns die Komplexität deutlich erhöht, ist eben, dass wir auch sowas wie Content-Verteilung haben, dass also Artikel, Inhalte zentral vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, das ja auch zu Mazak gehört, produziert werden.
Stimmt.
Und dann an verschiedene Tageszeitungen, sowohl eigene als auch externe, weitergegeben werden. Und da haben wir natürlich immer so wieder dieses Canonicals, wenn dann vielleicht irgendwo ein Artikel aus der Verteilung wieder rausgenommen wurde oder mit Bezahlschranke, ohne Bezahlschranke. Also da ist noch eine Komplexitätsebene drüber. Und dadurch sind solche Sachen einfach schwerer zu finden, solche Ketten. Also wir haben auch manchmal natürlich auch Ketten drin, und auch sicherlich gibt es da noch Sachen, die man optimieren kann, aber auf der 301er-Ebene bin ich damit eigentlich ganz zufrieden, was wir da haben.
Boah, cool. Dann von auf SEOTON.ch, also mal von den Schweizer Kollegen. Gibt es ein schönes Beispiel über Umstellung HTTP, HTTPS am Beispiel von Ricardo.ch. Was ich da sehr schön fand, ist, dass sie was gemacht haben, was ich auch mal ganz gerne mache, dass sie von zum Start von HTTP in die HTTP-Seiten gelassen haben, also eine Zeit lang parallel beide gefahren haben, allerdings ein Canonical von HTTP auf HTTPS umgesetzt haben. Also wir sagen immer so, bei 80% machen wir dann, das hast du so in der Regel so nach 2 bis 4 Wochen, machst du einen Cut und machst dann erst die 301er drauf. Das ist wesentlich robuster, was den Gesamttraffic betrifft, als das direkt hart umzuschalten. Also wir haben damit zumindest sehr gute Erfahrungen gemacht. Fand es schön, dass das jemand anders auch so beschreibt. Dementsprechend der Link zu diesem Thema.
Da würde ich mich mal interessieren, Lars, wie geht ihr mit HTTPS um?
HTTPS ist bei uns von der Technikseite her ein sehr, sehr großes Thema. Die würden das natürlich liebend gerne einsetzen. Aus Sicht des Vertriebsteams ist das da insofern problematisch, als dass natürlich in der Theorie auch die gesamten Ads über HTTPS ausgeliefert werden müssten und das aktuell nicht der Fall ist und sich so einfach auch nicht umsetzen lässt, jedenfalls laut Aussage unseres Vermarkters. Insofern ist das ein Thema, was wir zwar auf der Agenda haben, aber was wir aktuell nicht tatsächlich auch umsetzen, weil es eben noch diese Probleme gibt, die dann durch extern integrierte Inhalte besteht.
Ja, sehen wir genauso. Und lustig ist auch an der Stelle, dass selbst ein Teil der Werbung, die wir über Google-Server und so kriegen, ebenfalls auch nicht HTTPS unterstützt und wir deswegen auch gebeten werden, es nicht einzusetzen. Also ein bisschen seltsam, aber ja, ist so, durch die Vermarktung getrieben. In dem Zusammenhang fand ich auch lustig, vor einiger Zeit gab es ja dieses SEO-Influencer, diese Top 100, und da gab es dann kurz danach bei Facebook so diesen Kommentar von wegen, da hatte irgendwer gescannt, wer von diesen Top-Influencern mit seinen Portalen, für die er arbeitet, denn HTTPS einsetzt und dass das ja kaum einer wäre. Und das fand ich eigentlich ganz witzig, weil eben halt die Zusammenhänge nicht im Klaren waren. Ja, wir finden als SEOs alle HTTPS vielleicht ganz toll, aber wir müssen irgendwo auch Geld verdienen und wenn da die Vermarktung sagt, kannst du komplett vergessen, uns fallen 80% der Umsätze weg, wenn wir das machen würden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß auch, wer mich bezahlt.
Ja, wobei Vermarkter auch das solche sind.
Ja, ich meine, also, wenn ich manche Screenshots anschaue, finde den Content, ja.
Nee, das ist nochmal ein anderes Problem. Ich meine, vor allem, für mich sind das so eine der größten Innovationshemmnisse ever, die es im Internet gibt, weil sie verhindern, dass du eine ordentliche Ladezeit hinbekommst, weil sie irgendwie nicht in der Lage sind, irgendwie mal schnell ihre Ads auszuliefern, weil die über 5000 Trade-Plattformen nochmal unterverkaufen und du hoffst halt über 5000 Stellen, bis die irgendwann dir mal ein Ad ausliefern.
Ja, klar.
Als Realtime getarget, okay, der Verbraucher war auch dummerweise 15 Sekunden Berechnung.
Weißt du? Und zwei Bibliotheken.
Exakt. Und kriegen das HTTPS nicht gewuppt. Also das ist halt schon etwas, wo ich immer denke, Kinders, also bitte, das ist ja lächerlich. Aber die sagen halt, okay, ist für uns ein Kostenfaktor, ist mir Latte. Also das ist immer so ein bisschen blöde Einstellung an der Stelle. Aber riesen Ad-Tech-Konferenzen und kriegen halt die Basics nicht auf die Kette. So ist es im Leben, gell? Dann die Kollegen von Konversionskraft mit, jetzt mal nicht SEO, sondern 5 Regeln für gute Produkttexte. Geht es natürlich darum, dass gute Produkttexte verkaufen sollen, weil klar, Konversionskraft geht es um Konversionsoptimierung. An der Stelle einen schönen Gruß an André Morris an der Stelle. Auch schon öfters als Gast hier gewesen. Und dann natürlich immer das Geweinerei, 5000 Produkte. Wer soll das alles schreiben, wo er ganz klar sagt, natürlich mit den Top-Produkten anfangen. Dann klappt das auch. Und Mehrwert deutlich machen, das Wichtigste am Anfang setzen, keine Prosa, informativ und verständlich, platziere Infos so, dass sie nicht stören, wobei da ein Beispiel hat, was ich nicht schön finde, aber Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Heb dich vom Wettbewerb ab, das ist ganz wichtig, aber bleib dabei erwartungskonform, also du darfst halt auch nicht verwirren und zeige Kompetenz und schaffe Vertrauen. Ich glaube, das sind so Themen, die kann man da im Allgemeinen sagen, passen dann schon. Habt ihr auch mit Produkttexten zu tun, Nils, bei der Beratung eurer kleineren Leute, die da ihr beratet?
Ja, die Antwort gebe ich mal direkt an Sarah weiter, weil sie das in ihrem Bereich hat.
Oh, Entschuldigung, ja klar.
Produkttexte, ja, Shoptexte, derzeit nein. Also wir arbeiten im Moment noch nicht mit Firmen zusammen, die auch Webshops haben, aber Produktvorstellungstexte haben wir bei einigen Kunden schon, ja.
Ja. Wobei wir für Springer ja auch arbeiten.
Ach stimmt, ja.
Und bei Springer haben wir in der, genau, für den iKiosk zum Beispiel, da in dem Fall sind es sehr viele Texte. Das ist zwar auch ein Shop, aber da geht es halt mehr ja um E-Paper. Und deswegen würde ich das nicht so ganz als Shop sehen.
Ja, und es sind auch keine klassischen kurzen Produkttexte, sondern
es geht halt mehr
da um, arbeiten wir halt schon
strukturiert. Es geht darum, im Prinzip sämtliche Titel, die als E-Paper vorhanden sind in diesem iKiosk, um die so zu beschreiben und zu erfassen, dass vor allem natürlich den Lesern oder den Interessenten klar wird, worum es geht, aber gleichzeitig natürlich auch Suchmaschinen darauf aufmerksam zu machen.
Das ist klar. Das macht Sinn. Läuft so ein iKiosk irgendwie? Also ich kann mir das immer nicht so vorstellen, aber ich bin da vielleicht auch also gänzlich nicht die Zielgruppe für.
Können wir wenig zu sagen, weil wir, wie gesagt, an der Stelle nur für das SEO für Springer an der Stelle machen.
Ah, ich verstehe. Okay. Immerhin, ich dachte, die hätten so viele. Naja, umso besser.
Naja, der Springer hat an der Stelle ja produktbezogene SEOs. Sie haben keine, die so produktübergreifend arbeiten. Und da haben sie sich dann bei uns Unterstützung geholt, was mich sehr freut. Also muss ich sagen, die Zusammenarbeit macht Spaß, die ist gut.
Ja, ja, das ist ein netter Laden. Das kann ich nur bestätigen. Kommen wir jetzt zu unserem Fokusthema, was ich so als mal genannt habe, SEO und Redaktion, weil wir da zwei lustige Blickwinkel haben. Und den allerersten, den habe ich in einem tollen Vortrag von Lars gehört. Und zwar ging es darum, hast du referiert, und zwar auf der Campix im unwahrscheinlich tollen Hotel Müggelsee. Was man so als SEO eigentlich beachten soll, wenn man auf eine Redaktion zugehen will, weil man ein Contentstück platzieren will von sich. Also nicht intern, sondern man geht als externer SEO, ein tolles Content-Marketing macht.
Genau. Da ging es im Prinzip darum, wie man Content idealerweise seedet an Redaktionen. Und da muss man natürlich auch ganz klar wieder unterscheiden zwischen den kleineren Redaktionen und den etwas größeren Redaktionen. Ich glaube, da können die zwei von Matzak auch noch eine ganz andere Perspektive drauf bringen. Aber der Kernpunkt, ich glaube, der trifft sowohl auf die Arbeit zwischen externen SEOs und einer Redaktion als auch internen SEOs und einer Redaktion zu. Der Kernpunkt ist immer zu verstehen, was so die verschiedenen Antriebspunkte sind, also was die verschiedenen Ziele der Abteilung sind und wie man die am besten wie man die zusammenbringt. Und da war vorhin auch der Hinweis sehr gut, dass eben dieser Keyword-Planer mit den sehr, sehr deutlichen Zahlen zu den Suchvolumina von verschiedenen Keywords immer eine Unterstützung war in der Argumentation. Den fand ich sehr passend, einfach weil man da so sehr gut sieht, wie man Ziele von Redakteuren und SEOs sowohl intern als auch extern zusammenbringen kann, nämlich indem man dem Redakteur einmal die Möglichkeit eröffnet, eine größere Reichweite zu erzielen und dem SEO auf der anderen Seite eben eine Argumentationsgrundlage schafft, die eine bestimmte Keyword-Platzierung zum Beispiel ermöglicht. Wenn wir uns das jetzt mal von externen SEOs oder Content-Marketern oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, sich anschaut, dann ist das Hauptaugenmerk, glaube ich, zu verstehen, in welchem Kontext Redakteure arbeiten, was deren Ziele sind und was das dann wiederum bedeutet für die Art und Weise, wie sie arbeiten und wie sie dann auch erwarten, dass man auf sie zugeht. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt meines Vortrags gewesen. Und der lässt sich auch sehr gut eben auf die Arbeit von internen SEOs und Redakteuren übertragen.
Das ist cool. Und so, das stimmt. Ich war ja auch da, sonst hätte ich es ja gar nicht gehört. War ja ein spannender Vortrag. Du hast aber auch so wirklich so ein paar schöne Don'ts gehabt, die du wirklich so aus deinem Arbeitsalltag ja auch erlebt hast. Und da musste ich schon oft in mich reinkichern und hatte auch schon direkt so ein paar Namen im Kopf, denen ich sowas zutraue. Richtig, ja. Vielleicht magst du die noch mal kurz erzählen, weil du hast es ja auch wirklich, man hat ja richtig angemerkt, dass es für dich ein inneres Bedürfnis war, das mal so erzählen, weil du einfach gerne so ein Kram nicht mehr in deiner Inbox haben willst, weil es nervt. Also man hat so das Nerven solcher Sachen wirklich dir angemerkt.
Richtig, ich habe ja selber als Redakteur gearbeitet und insofern auch eine Inbox, die gerne von Presseverteilern befüllt wird. Und ich glaube, da ist man schon bei dem ersten und gängigsten Punkt, nämlich der Problematik, dass Presseverteiler immer und ganz grundsätzlich auf so eine gewisse Abneigung bei Redakteuren stoßen. Da darf man mich jetzt gerne korrigieren, aber das kenne ich aus meiner Praxis. Ich glaube, das Wichtigste ist an dieser Stelle, einmal zu verstehen, mit wem man da spricht und wie diese Person gerne angesprochen werden möchte. Und da gibt es Unterschiede zwischen Redaktion, aber meine Wahrnehmung ist immer, Telefon ist in der Regel ungünstig, weil Redakteure eben im Raum mit vielen anderen Redakteuren sitzen, die dann sich über längere Zeiträume konzentriert um einen Artikel kümmern. Und wenn dann vereinzelt immer mal wieder Telefonate stattfinden in eben diesem großen Raum, dann führt das dazu, dass alle in diesem Raum aus ihrem Fokus gerissen werden und dann entsprechend länger für den Artikel brauchen, an dem sie gerade sitzen. Das heißt, Telefon ist mal so ein schwieriges Thema. E-Mail, sehr gut, aber eben nur, wenn es irgendwie persönlich formuliert ist. So jedenfalls meine Wahrnehmung. Die massenhaft verschickten Presseverteiler mögen funktionieren, wenn man rein auf die Zahlen schaut. Aber sie sind definitiv nicht die richtige Herangehensweise, wenn man versucht, langfristig in einem Markt zu arbeiten. Das heißt, zum Beispiel Pressearbeit für ein Unternehmen macht und plant, in diesem Unternehmen auch länger Pressearbeit zu machen. Und der dritte potenzielle Kanal ist dann halt irgendwie soziale Netzwerke, also Twitter, vereinzelt vielleicht Xing, LinkedIn oder Facebook. Und ich glaube, für die meisten Redakteure, zumindest so in diesem Themenfeld, in dem wir uns bewegen, ist Twitter ein sehr guter Kanal, einfach weil der in der Regel beruflich verwendet wird. Facebook ist für den einen in Ordnung, für den anderen nicht. Und Xing und LinkedIn werden in der Regel einfach nie geöffnet. Insofern für den Redakteur wahrscheinlich in Ordnung, aber für den PRler nicht. Und da muss man sich dann einfach so ein bisschen vor Augen führen, wen versuche ich da zu erreichen und was sind idealerweise die richtigen Kanäle, über die ich das schaffe. Und ich glaube, da habe ich gerade schon ein paar Punkte genannt. Telefon schlecht, E-Mail gut, wenn persönlich, soziale Netzwerke vereinzelt in Ordnung. Gerade auch fürs Nachhaken, also für die Fälle, in denen Redakteure eben nicht auf eine E-Mail antworten. Aber da habe ich auch auf der Campix ganz andere Zahlen gehört. Also ganz andere Ergebnisse aus großen Kampagnen, in denen das Telefon eben deutlich besser funktioniert als die E-Mail. Das heißt, ich muss das immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen hier, weil ich eben primär für eine Redaktion spreche oder maximal eben noch für eine bestimmte Branche, in der wir uns bewegen und vielleicht nicht branchenübergreifend für Redaktionen allgemein.
So, aber wenn ihr jetzt als Redaktion ja überlegt, ob das ein Thema von euch, sollte man zumindest auch nicht sagen, hier, wir haben das neueste Produkt auf dem Waschmittelmarkt.
Richtig.
Sondern so ein bisschen vielleicht auch erklären, warum das zu euch als zu euch passen würde als Story und warum das so berichtenswert ist, dass man nicht ein Advertorial kaufen muss.
Richtig. Also so eine Standardantwort ist natürlich immer gerne, passt zu uns nicht. Wenn du es platzieren möchtest, dann habe ich hier die richtige E-Mail-Adresse für dich und die geht dann eben hoch in den Vertrieb. Aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel derer, die diese E-Mail schreiben. Und ich glaube, da sind wir eben wieder bei dem Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. Wenn ich langfristig Pressearbeit machen möchte oder langfristig Links ergattern oder Traffic ziehen von bestimmten Websites, dann komme ich nicht darum herum, mir Schritt für Schritt Kontakte in Redaktionen aufzubauen, die dann ganz andere Sachen möglich machen. Häufig passiert es ja, dass eine bestimmte E-Mail an einen Redakteur geht und in dieser E-Mail wird ein Thema angepriesen und dieses Thema könnte in der Theorie gut sein, aber wird einfach schlecht angepriesen, sodass es dann durch so einen 5-Sekunden-Check fällt und die E-Mail dann vielleicht im Papierkorb landet. wenn diese Person, die diese gleiche E-Mail jetzt schickt, aber vorher schon bekannt ist, wendet man sich da eben nicht 5 Sekunden zu, sondern 10, 15, vielleicht 30 Sekunden und findet dann den Anhaltspunkt, der es möglich macht, dieses Thema auf der eigenen Seite zu platzieren. Insofern sind für mich direkte Beziehungen zu Redakteuren, gerade bei langfristiger Pressearbeit, das A und O.
Genau, das ist halt auch das ein Wert, was einen guten PRler ausmacht, eben persönliche Kontakte.
Richtig.
Absolut. Jetzt ist natürlich das Thema, ich finde, ich bin ja eigentlich auch ein großer Freund von gut gemachten Advertorials. Also das gab es auch einen super Vortrag auf der SMX von jemandem, der einfach gesagt hat, wie man Outreach aufbaut über Advertorials und ganz klar gesagt hat, Kinders, Links und Artikel kaufen und nur Follow draufsetzen. Aber in den richtigen Organen kann man damit erstmal die Aufmerksamkeit generieren, dass man dann auch natürliche Links hinterherzieht, weil andere dann teilweise hinterher berichten. Nun muss das Advertorial dann auch nicht wie Werbung aussehen. Also es muss halt das Advertorial gekennzeichnet sein, muss aber dann trotzdem einen hohen Anspruch haben. Und das finde ich bei euch sehr spannend, weil ihr seid ja doch ein Magazin, was von der Leserschaft auch mit einer gewissen Liebe entgegengebracht wird. Und ihr habt ja regelmäßig mal so irgendwie alle 3 Monate oder sowas auf Facebook, kriegt ihr irgendwie von irgendwelchen Leuten voll Ärger, weil er da ein Advertorial hat, wo ganz groß Advertorial drüber steht, aber es halt auch komplett werblich klingt und dann sagen, was schreibt denn ihr da für einen Käse?
Richtig, ja. Wir sind da einfach auch in ständigem Austausch mit den Kunden, mit denen wir arbeiten. Ich bin selber nicht für die Advertorials oder die Werbeprodukte zuständig, die so in diesen Native-Bereich fallen. Aber die Kollegin, die das macht, die befasst sich sehr stark damit, eben auch die Kunden zu schulen in der Art und Weise, wie eben Content idealerweise angeliefert wird. Und das ist natürlich immer so eine Zwickmühle. Man versucht auf der einen Seite, den bestmöglichen Content für den jeweiligen Kunden auf die Seite zu bringen. Und auf der anderen Seite hat man eben aber diese Hürde, den Kunden vorab schulen zu müssen, damit auch er davon überzeugt ist, dass das der bestmögliche Content ist. Und das gelingt eben nicht immer. Insofern muss man da einfach dranbleiben und so ein bisschen auch wie mit der Arbeit mit Redakteuren dranbleiben, schulen und dann hoffen, dass langfristig eben das Ergebnis auch dem entspricht, das man sich erhofft.
Absolut. Nils, habt ihr da ähnliche Erfahrungen?
Das bei euch mehr also betreut? Ich glaube eben, also wir hängen nicht direkt in der Redaktion, aber Sarah hatte ja von Vienna AT, ja, deutlich mehr Erfahrung. Vielleicht erzählt sie einfach in dem Bereich nochmal.
Ja, also ich stimme da Lars eigentlich zu. Wenn es um Kontakt zu PR lang geht, dann ist der persönliche Kontakt natürlich immer das Beste. Ich persönlich bin ein großer Freund vom Telefon, vielleicht auch nicht zur Freude aller Kollegen, aber ich denke, dass sich persönliche Kontakte am Telefon einfach leichter aufbauen lassen, gerade wenn man mit Leuten zu tun hat, die eben nicht in derselben Stadt oder im selben Land tätig sind, dass man sich dann einfacher kennenlernt als über so eine E-Mail, wo dann auch schnell mal Missverständnisse entstehen. Jetzt bei unserer direkten Arbeit geht es bei uns beim Thema, wie auf Redakteure zu gehen, eher darum, wie gehen wir als Inhouse-SEOs auf die Redakteure zu. Was da auch noch ein großer Punkt wahrscheinlich für Inhouse-SEOs und für PR-Leute ist, ist einfach auch das Selbstverständnis der Redakteure, dass man das versteht, sich damit befasst und beschäftigt. Ich wurde neulich mal gefragt, ja, wie macht man das eigentlich? Wie tritt man an die Redakteure ran? Und meine Antwort war dann, es hat ganz viel mit Empathie zu tun. Also wer diese Arbeitssituation kennt, gerade im aktuellen Dienst, der weiß natürlich, was sind die Schwierigkeiten und Probleme der täglichen Arbeit und geht entsprechend auch anders ran und schickt nicht E-Mails, die 3 Kilometer lang sind und vollgestopft sind mit irgendwelchen Fachbegriffen, die Redakteure vielleicht nicht kennen oder nicht genau zuordnen können. Solche Sachen sind da ganz wichtig aus meiner Sicht.
Absolut.
Ja, das stimmt. Genau. Ich glaube, das ist dann auch ein guter Übergang zum dem anderen Thema, dem wir uns, glaube ich, widmen wollen. Wie arbeitet man so als SEO mit Redaktionen zusammen? Da, glaube ich, hast Nils ja so ein paar Themen schon mal angeteasert und du fängst an mit Zugang zum Thema.
Genau. Also man, wenn man damit anfängt, dann ist das Ganze so, dass man sich eigentlich aus meiner Sicht erstmal damit beschäftigen muss, wo ist SEO überhaupt verortet innerhalb des Unternehmens. Also SEO kann ja entweder an der Technik dranhängen oder am Marketing oder direkt in der Redaktion. Und ich glaube, man schafft wirklich nur dann ernsthaftes Verständnis dafür im redaktionellen Bereich, wenn man es nicht an die Technik andockt. Ich bin zwar ein großer Freund davon, dass entweder eine Weisungsbefugnis in die Richtung entsteht oder zumindest eine höhere Priorisierung besteht, wenn die SEOs was in der Technik einwerfen. Aber ich glaube, man muss möglichst nah an der Redaktion dran sein, um zu verstehen, wie arbeiten die, wann erreiche ich solche Leute und auf welche Art und Weise erreiche ich die. Und deswegen ist es so, neben dieser Verortung muss man sich halt auch bei größeren Häusern zumindest anschauen, wie sind Verantwortungen innerhalb des, also deswegen Strukturen, Organigramme sich erzeugen, wie sind Verantwortungen verteilt, wie sind Budgets verteilt und wie, was für eine Hauspolitik gibt es. Denn wir stellen halt auch fest, dass manchmal Aufgaben oder Wünsche, sagen wir mal, zusammengetragen werden von der Redaktion. Und derjenige, der das Budget übers Budget bestimmt, ist auch derjenige, der sich häufig durchsetzen kann. Und das ist natürlich schädlich an der Stelle. Da muss man ganz klar sagen, da sollte man halt auch einfach so zusammenarbeiten, dass klar wird, wir haben das gleiche Ziel. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wenn man häufig so auf Konferenzen auch sieht, wie SEOs so untereinander sprechen. Ja, uns ist bewusst, dass es sowas wie einen Keyword-Planner gibt und wir kennen W-Fragen-Tools und wir wissen, was ein 301er ist und lauter solche Sachen. Aber einem Redakteur, der hat eigentlich ja einen ganz anderen Ansatz. Der hat eine Geschichte, die will er erzählen und er will Menschen erreichen. Und man muss, glaube ich, an der Stelle den Redakteuren so weit entgegenkommen, dass sie verstehen, dass wir ihnen helfen können, bei diesem Sendungsbewusstsein, so möchte ich das mal nennen. Und eigentlich geht es darum, dann Bedürfnisse intern im Unternehmen zu identifizieren und extern natürlich auch. Und da ist es deswegen halt auch da wieder bei den SEOs, wo ist es aufgehängt? Aus meiner Sicht sollte es irgendwo zwischen Redaktion und Geschäftsführung aufgehängt werden, ehrlich gesagt, weil es heutzutage ein sehr strategisches Ding ist und eben nicht dieses, wie man früher vielleicht sowas hatte, wir holen uns eine Keyword-Domain, sind ein bisschen in der Technik weiter als alle anderen, machen ein bisschen was mit Semantik und anschließend wird das schon. So funktioniert halt nicht. Und deswegen ist dieses, was ich danach jetzt auch in Shownotes geschrieben hatte, also wer spricht mit wem und wie spricht man wen an, das ist was ganz Elementares. Also ich habe eine Reihe von Jahren bei Matzak halt auch direkt versucht, mit der Redaktion zu sprechen. Und manchmal haben sie mir einfach nicht zugehört, weil ich eigentlich ein Techniker bin aus ihrer Sicht. Und da ist es für Sarah, die halt deren Bedürfnisse und Wünsche einfach und deren Arbeitsalltag ganz anders kennt, da bewundere ich sie häufig einfach dafür, wie leicht sie den Zugang zu Redakteuren findet, den ich einfach in der Weise manchmal auch überhaupt nicht gefunden habe.
Klar, so. Nee, absolut verständlich. Hatte ich ja lustigerweise damals bei der T-Online auch gemacht, hat mir dann ja auch ein Redakteur, der für das Thema wirklich sehr interessiert war, ins Team geholt. Das war der gute Ludwig Höhn, der ja jetzt das Thema Reichweite bei der FAZ verantwortet, weil die mir irgendwann abgekauft haben. Er war einfach zu gut. Aber dann hat es auch funktioniert, weil man muss halt die gleiche Sprache sprechen. Da wir beide das dann nicht so gut können, kann, glaube ich, da wahrscheinlich Sarah noch ein bisschen was zu beitragen. Was ist denn so die Sprache der Redaktion? Und wie beschreibt man ihnen das, was man ihnen vermitteln möchte, so dass sie es verstehen und wissen, ah, das meinen die Kollegen, jetzt habe ich es endlich verstanden und es tut ja gar nicht so weh.
Ja, die Sprache der Redaktion ist meiner Erfahrung nach eine sehr, also man sollte das Thema Technik und technische Fachbegriffe möglichst vermeiden in der Ansprache und stattdessen dieses Sendungsbewusstsein ansprechen. Also man sollte auch nie sagen, wir optimieren für Google oder für Suchmaschinen, letztendlich tun wir das, aber wir tun das ja nur, weil die Leser die Suchmaschine benutzen. Also in meiner ganzen Arbeit steht eigentlich immer der Leser oder der Kunde, je nachdem, ob es jetzt um Redaktion oder Unternehmen geht, im Mittelpunkt. Und die guten Inhalte, die die Redakteure ja seit Jahren produzieren, die haben ja alle eine unheimlich fundierte Ausbildung, jahrelange Erfahrung, kennen sich aus in ihren jeweiligen Fachgebieten und produzieren ja für die Zeitung und auch online gute Beiträge und haben dann manchmal das Problem, dass die nicht gefunden werden. Und da kommen wir dann sozusagen als Unterstützung ins Spiel, dass wir einfach mal zeigen, es sind zum Teil sehr kleine Änderungen, die gemacht werden müssen, um wirklich Großes zu bewirken, um gute Inhalte dann auffindbar zu machen. Und das ist dann natürlich ein tolles Erfolgserlebnis, wenn dann doch mal, ich sag mal, so ein Google News Treffer gelandet wurde oder man sieht, eine Themenseite hat sich so stark platziert, dass sie halt immer in den Top 3 erscheint. Und mit solchen Erfolgen kann man den Leuten natürlich auch Lust machen. Also ich kenne das aus meiner eigenen Redaktionszeit, wenn man dann mal so die Zahlen vorgelegt bekommt oder reinschaut und sieht, wie viel Beteiligung man eigentlich hatte am Gesamttraffic so eines Portals. Das macht einfach Spaß. Und das ist ja auch, dass die Redakteure schreiben die Geschichten ja nicht für sich, sondern sie wollen ja gelesen werden. Und ich finde es eigentlich bei der Zeitung immer ein bisschen schade, weil man weiß ja gar nicht, was wurde eigentlich gelesen, wie lang wurde das gelesen, was wurde davor gelesen, was wurde danach gelesen, was interessiert meine Leser eigentlich. Und online weiß ich das ja unheimlich genau. Und da kann ich dann natürlich viel zielgruppengerechter auch schreiben beziehungsweise Inhalte planen. Und das muss man den Redakteuren einfach vorsichtig und also wirklich vorsichtig vermitteln und sich da auch Zeit nehmen, Vertrauen aufzubauen. Also so wie Nils das gerade beschrieben hat, das klingt vielleicht auch alles ein bisschen einfacher, als es dann tatsächlich in der Realität bei uns gelaufen ist oder noch läuft. Also das sind natürlich Prozesse, die ziehen sich über Wochen, Monate hinweg, vom ersten Kennenlernen bis zu einer Zusammenarbeit, wo man auch mal sich traut, als Redakteur zum Hörer zu greifen und dann nachzufragen, wie könnt ihr mich jetzt da unterstützen oder dann auch zu sagen, bitte übernehmt ihr das doch jetzt mal oder ich habe hier eine Keyword-Recherche, was bedeutet das denn eigentlich? Und da muss man sich unheimlich viel Zeit auch für nehmen.
Ja, und also sehr schön fand ich hier auch das erste Mal, als WDF-IDF so ein bisschen, sagen wir mal, mehr als Sau durchs Dorf getrieben wurde. Und ich war völlig begeistert, ich hatte das gesehen. Und wir haben uns ja, Jens, auch irgendwann mal, ich glaube, bei einer Semseo hier in Hannover war das mal unterhalten zu dem Thema. Und es war schon ein bisschen später und dann bin ich am nächsten Tag in die Redaktion und habe denen diese Kurven gezeigt zu ihren Texten. Und die haben mich angeguckt, als ob ich so nach dem Motto, hat der Lack gesoffen. Also es war schon, das war schon ein bisschen extrem, diese Erfahrung. Für mich waren diese Kurven glasklar. Ich konnte genau aus so einer Kurve sehen, warum der Text Mist ist. Und die Redakteure haben wirklich gedacht, das geht gar nicht. Was ist das für ein Spinner? Und jetzt mittlerweile ist es so, dass wir haben halt Leute innerhalb der Redaktion uns auch gesucht, so interne Multiplikatoren, möchte ich mal sagen, die man mal langsam an solche Tools ranführt, die dann plötzlich verstehen, wie ihnen das auch bei der Recherche oder bei der Verbesserung von Inhaltsseiten hilft und die plötzlich freiwillig damit zusammenarbeiten oder das nutzen. Und das ist, es ist wirklich ein langsamer Prozess, aber diese Zeit muss man sich nehmen und die ist dann wirklich auch, also auch so Zusammenhänge ihnen erklären. Für die ist das halt zum Teil sowas wie, was weiß ich, also dieses typische, wir schreiben nicht für Google, ne? Also ihnen dann zu sagen, naja, aber es gibt eine CTR. Nee, darum geht's nicht, sondern es geht darum, wie oft werde ich angeklickt und wie oft werde ich eingeblendet, wie oft werde ich angeklickt. Aber das, was für den Redakteur dahinter steckt, ist doch eigentlich die Aussage, ich bin aus Googles Sicht relevant mit meinem Inhalt, aber die Leute verstehen meine Überschrift nicht und deswegen klicken sie mich nicht an. Und wenn man das im Prinzip sozusagen in diese Sprache übersetzt, dann verstehen die auch, warum eine CTR aus unserer Sicht etwas ist, was auch eine Redaktion interessiert. Und manchmal ist es eben einfach nur andere Bilder, andere Bildsprache verwenden, um dahin zu kommen, dass ihnen Zusammenhänge klar verständlich sind und sie wissen, warum sie das sich dafür interessieren sollten.
Ja. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass es ganz wichtig ist zu zeigen, es geht einfach über unsere Webseite hinaus. Es wird dann gesagt, na ja, aber ich finde das doch hier ganz einfach, das ist ganz oben auf der Startseite und später dann in der Kategorie und wir dann einfach nochmal einen Schritt zurückgehen müssen und uns ansehen, wie sieht es auf unserer Webseite aus, wie sieht es für den Leser über Google aus und dann einfach so ein bisschen das Verständnis dafür zu wecken, dass eben beide Punkte wichtig sind und nicht nur die eigene Webseite.
Absolut. Ich meine, es beginnt ja schon damit, dass früher sowas gab es ja so Fortbildung etc., also Kurse, Vorträge etc., die hießen halt Schreiben für Suchmaschinen, was natürlich Unfug ist, weil man schreibt halt nicht für die Suchmaschine, sondern für die Nutzer der Suchmaschine. Ist schon mal sozusagen erster Wording-Fehler gewesen, der, glaube ich, für wenig Akzeptanz gesorgt hat. Was wir dann am Anfang auch immer versucht haben zu erklären, was ganz gut funktioniert hat, ist immer, wenn wir gesagt haben, guck mal hier, das ist, ihr schreibt gerade aktuell für eine Startseite und bei der Startseite habt ihr eine Konkurrenzsituation. Das heißt, ihr steht mit eurem Thema in der Konkurrenz zu komplett anderen Themen. Ich habe da irgendwie, weil ich was 40 Seiten auf so einer Startseite, wenn ich von oben nach unten scrolle, und ich muss halt irgendwie den Nutzer beibringen, dass mein Thema spannender ist über den Brexit als das Fußballthema zum Beispiel. Also deswegen bin ich da so ein bisschen prosaisch unterwegs etc. pp. Wohingegen ich bei Google zehnmal das gleiche Thema habe.
Ja.
Und da muss ich halt sagen, ich habe den besten Inhalt zu dem Thema. Da ist man ein bisschen weniger prosaisch, mehr faktenorientiert. Das ist einfach eine andere Zeile, die man dann schreiben muss. Und auch das Wort Zeile habe ich mir dann vom Ludwig übernommen, dass du nicht sagst hier, sondern wir brauchen für den Fall eine andere Zeile einfach. Das kam halt irgendwie besser an. Mal Lars, eure Leute sind ja per se mehr technikaffin. Hast du da trotzdem ähnliche Problemstellung?
Ich muss sagen, ich glaube, ich bin in einer sehr glücklichen Situation einfach, weil wir sehr technikaffine Redakteure haben und dann auch schon lange vor meiner Zeit Tools entwickelt haben, die im Backend die Optimierung auf Keywords, wenn man es mal ganz einfach fasst, ermöglichen. Und genau diese Tatsache, einmal, dass die Technikaffinität schon vorliegt und dann, dass es schon seit Jahren Tools gibt, mit denen diese Redakteure arbeiten, die so im Groben mit SEO zu tun haben, das sorgt einfach dafür, dass man es deutlich einfacher hat, auch diese Themen an den Mann zu bringen. Aber ich finde, das, was Sarah gesagt hat, trifft es auf den Punkt, zu verstehen, wie Redakteure denken und in ihrer Sprache zu kommunizieren, ist der Schlüssel. Und das muss man dann eben in einigen Verlagen stärker machen als in anderen. Was ich sehr spannend fand, ist zu hören, wie das bei zum Beispiel der Bild läuft, aber allgemein, glaube ich, im Axel Springer Haus. Und zwar einmal zu unterscheiden zwischen den klassischen SEOs, die so ein bisschen den Überblick behalten, und dann den Marketern, ich weiß noch nicht mal, ob die unterscheiden in SEOs und Social-Media-Leute, aber denen, die direkt bei der Redaktion sitzen. Und dadurch, dass sie einfach schon viel näher dran sind, sowohl örtlich als eben auch inhaltlich, einen viel besseren Zugang zu diesen, zu den Redakteuren haben und dann auch viel besser kommunizieren können, was denn wichtig ist. Und ich glaube, je größer das Haus wird, desto wichtiger ist es, dann eben auch Personen aus dem klassischen SEO-Team, je nachdem, wo auch immer das jetzt verortet ist, in die Redaktion zu setzen und dort direkt mit den Redakteuren kommunizieren zu lassen.
Ja, und vielleicht kann ich da noch was hinzufügen, und zwar kann ich empfehlen, den SEOs an der Stelle, auch wenn es ein großer Erfolg ist, dass sie, sagen wir mal, etwas erreicht haben zusammen mit der Redaktion, zu versuchen, ob ein Redakteur diesen Erfolg an ihrer Stelle kommuniziert. Weil man ihnen dann innerhalb des Hauses anders zuhört. Das ist einfach so. Also auch wenn man gerne natürlich angenommen hat, man hat da jetzt irgendwie einen großen Erfolg, man möchte da als SEO vielleicht auch ganz gerne sich selber positionieren und sagen, hier, ich habe das mit der Redaktion geschafft. Aber genau umgekehrt ist es für den Erfolg, langfristigen Erfolg, wesentlich effektiver, indem man denjenigen, den Redakteur, mit dem man es vielleicht leitend zusammen gemacht hat, zu bitten, ob er es kommunizieren kann. Das ist ein wichtiger Punkt einfach an der Stelle. Es ist die Frage nämlich auch, wem hört die Chefredaktion mehr zu? Es ist aber genauso natürlich auch eine Frage, wie ist es so, dass es von den anderen Redakteuren stärker aufgenommen wird?
Super Tipp, ja.
Definitiv. Also wir hatten dann auch irgendwann mal, es gibt ja mal so eine, diese Plattkritik, die immer so rumgerollt ist, wo man das eine Ressort über das andere Ressort erzählt hat, kennt ihr sicherlich auch so Dinge. Und da haben wir dann auch immer einen kleinen SEO-Part mit aufgenommen und da haben die dann sich auch immer zu deren SEO ausgelassen, fand ich auch immer sehr lustig. Aber das kam dann, war dann auch so intern sozusagen von Redaktion zu Redaktion. Da hat auch einiges an der Stelle bewegt, war wirklich gut. Also.
Ja. Und man braucht aus meiner Sicht auch in der Redaktionsarbeit, man braucht die Rückendeckung der Geschäftsführung. Das muss man ganz klar sagen. Und Beim Matzak haben wir es unter anderem dadurch gemacht, indem wir mit Unterstützung von Trisolut dann mal eine Analyse gekriegt haben, wie viel Prozent Themenabdeckung haben wir redaktionell und wie viel Sichtbarkeit haben wir dazu in Google News. Und da war dann im Prinzip klar, dass wir eine sehr große Themenabdeckung haben, mit der Sichtbarkeit so nicht zufrieden waren. Und es dann eben nicht um mehr Produktion von Inhalten geht, sondern eine andere Aufarbeitung oder Veredelung der vorhandenen Inhalte dazu führt, dass mehr Sichtbarkeit, mehr Monetarisierung dadurch entsteht. Und dadurch kriegt man dann auch mehr Gehör.
Das stimmt. Zu dem Thema komme ich aber dann nachher nochmal mit dieser Aufbereitung, weil das ist ein super spannendes Thema, finde ich oft total unterschätzt. Aber dann ganz kurz zum Thema, wer macht eigentlich was? Also, weil wir uns dann irgendwann mal dazu durchgerungen, dass wir für gewisse Teilbereiche Schreibrechte bekommen haben. Was vor allem jetzt die Meta-Angaben betraf, das heißt Titles und Descriptions, weil es sehr schwer ist, solche Veredelungsaufgaben in den Workflow von Redaktionen, die ständig neue Artikel produzieren müssen, reinzubringen, sodass wir das dann quasi übernommen hatten. Und die entsprechenden zuständigen CVDs haben das nur reviewed.
Vielleicht solltest du noch mal sagen, was ein CVD ist.
Chef vom Dienst, ob das jetzt mehr erklärt, weiß ich auch nicht. sozusagen, dass wir da einfach Arbeit abgenommen haben und gesagt haben, komm, dieser Kleinkram. Wobei, weil wir festgestellt haben, es gab immer Kollegen, die haben Spaß an dem Thema gehabt und welche, die haben es halt einfach nicht, Punkt. Und dementsprechend haben wir so zumindest dann eine Grundoptimierung für nahezu alle Inhalte hingekriegt. Was hochgradig effektiv war an der Stelle und auch noch effizient, weil es halt die Leute nicht aus dem Arbeiten rausgebracht hat. Wenn man den immer nämlich hingeht und sagt, wo könnte man dem Artikel noch das und das ändern und der ist in seinem Kopf schon beim anderen, ist ja eh, wenn du das dritte Mal ankommst, am Tag ungehalten. Und B, wird er halt langsam in der Produktion neuer Inhalte. Das ist halt auch irgendwie unschön an der Stelle. Hat uns aber lange gebraucht, das durchzufechten. Nachdem es aber hatten, waren alle sehr, sehr glücklich damit. Also das ist halt wie immer am Anfang erstmal und dem gesagt, wir beschränken uns auch wirklich nur auf die beiden Teile und ihr kriegt alle Änderungen immer geschickt. Und irgendwann haben sie gesagt, stellt's einfach live und schickt uns dann irgendwann später, was ihr gemacht habt. Klappt schon, was ihr da macht, nachdem sie uns zweimal gesagt haben, was sie nicht wollen. Und dann hat es relativ schnell sehr gut funktioniert. Das an der Stelle. Ansonsten hast du noch das Thema Enabling, was ja auch ein super spannendes Thema ist. Dazu vielleicht auch mal drei Worte.
Ja, also bei uns ist es so, dass wir im Moment eine Schulungsreihe, sage ich mal, in allen Standorten durchführen. Das heißt, wir bieten Workshops an für die Redaktion und haben da zum Teil auch extrem spannende Ansätze, dass dann die Onliner sagen, bitte macht doch mal eine SEO-Schulung für Printredakteure, damit die auch ein Bewusstsein dafür bekommen, was wir hier machen und worauf Sie achten könnten, wenn Sie denn Texte direkt an die Online-Redaktion weitergeben. Es ist ja so, dass viele Printinhalte auch online gestellt werden sollen und dazu nochmal überarbeitet werden müssten, damit die Printredakteure auch wissen, worauf sie achten, was ist eine Keyword-Recherche, was ist ein Keyword, und haben im gleichen Zug auch, wir nennen das die SEO-Checklisten, also ganz übersichtlich, ganz komprimiert, die wichtigsten Informationen zum Thema Artikeloptimierung oder Themenseitenoptimierung, Randspaltenoptimierung zusammengefasst, um den Redakteuren so ein, ich sag mal, ja, wirklich eine Checkliste an die Hand zu geben, die sie einfach auf dem Schreibtisch liegen haben können und dann überprüfen, erfüllt mein Artikel jetzt die wichtigsten Kriterien, und dann nochmal reflektieren, nein, wenn nein, warum nicht? Ist da ein Muster erkennbar? Was können wir in Zukunft anders machen? Worauf müssen wir achten? Und dann auch nochmal Rücksprache mit uns halten. An einigen Standorten hatten wir dann auch schon so, ich sag mal, 1:1 Sessions, wo ich mit einem Redakteur den Arbeitsalltag einfach mal so einen Arbeitstag verbracht habe und geguckt habe bei den aktuellen Meldungen, die reinkommen. Wie kann man das jetzt angehen? Worauf müssen wir achten bei Verlinkungen? Ist es jetzt vielleicht gerade akut wichtig, eine Themenseite zu dem Thema zu erstellen und so weiter? Und das ist wirklich ein spannender Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist und was Mir ein Anliegen ist auch zum Thema Schulung. Das ist eigentlich auch nicht so, dass man da jetzt Ziele vorgeben könnte und sagt, jede Redaktion muss im Jahr 4 Schulungen machen. Das ist einfach ein begleitender Prozess. Also sie müssen die SEOs auch als Partner ansehen, an die sie sich jederzeit wenden können mit ihren Fragen und die jederzeit auch sozusagen bereitstehen, um zu helfen, wenn jetzt spontan akute Themen reinkommen. Und das ist auch wieder so ein Thema. Es ist auch sehr zeitintensiv und genau zum Thema Zeit war mir gerade noch eingefallen, was in diesem Zusammenhang auch wichtig ist, ist zu vermitteln, wie schnell treten denn Erfolge ein, weil es gibt dann natürlich auch Redakteure nach so einer Schulung, die sind dann ganz happy, dass sie jetzt mal einen Artikel, ich sag mal, durchoptimiert haben und warum der dann nicht durch die Decke geht, ist dann, da lässt dann große Fragezeichen und dass man da einfach sensibilisiert und sagt, okay, das war jetzt super und jetzt machen wir das immer so und versuchen möglichst alle Inhalte so zu gestalten, um langfristig dann eben diese Erfolge, die man jetzt nach dem einen Artikel vielleicht erwartet hätte, auch erzielen zu können gemeinsam.
Definitiv. Und du hast noch den Punkt Werkzeuge?
Ja, also einerseits versuchen wir im Rahmen der Keyword-Recherche ihnen Tools an die Hand zu geben, die sie einfach und unkompliziert bedienen können. Und auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit einem eigenen Web-Analyse-Tool, das im Moment allen Redaktionen zur Verfügung gestellt wird. Da läuft jetzt gerade unsere Kick-Off-Reihe sozusagen, damit diese Verbindung auch geschaffen wird zwischen Artikeloptimierung und Web-Analyse.
Und das ist ein Echtzeitsystem, also es ist ein Dashboard-System mit Echtzeitanalysen. Gab es auch ein paar Berichte unter anderem in Media auch. Das ist Sona Analytics heißt das Tool. Und es setzt in weiten Teilen auf Google Analytics der Professional-Version, also der bezahlten Version, auf. Und ist so, dass es im Prinzip an vielen Stellen entweder, sagen wir mal, sehr angepasste Analysen ermöglicht, weil wir halt bis zu 40 Dimensionen damit übergeben, die wir als Filter mit haben. Und es ist auf der anderen Seite halt so, wenn ein Redakteur versucht, sich durch Analytics durchzuklicken und eine bestimmte Art von Analyse, sagen wir mal, einmal in der Woche macht, dann weiß der nächste Woche eventuell nicht mehr ganz genau und hat auch häufig nicht die Zeit, um das wieder so zusammenzuklicken wie beim letzten Mal. Und über diesen Dashboard-Ansatz mit individualisierbaren, ich sag mal, Bookmarks oder Favoriten, ist es dann eben an der Stelle möglich, dass die Redakteure sich ihr individuelles Dashboard mit Echtzeitansichten halt zusammenklicken können und dann eben auch sehen, was passiert da draußen eigentlich gerade und was passiert mit den Inhalten, die wir da haben, und reagieren die Nutzer auch in Social Media da drauf. Also es ist nicht nur Google Analytics als Datenquelle, sondern es gibt auch noch Social-Quellen, die damit reinwandern. Und da geht's halt unter anderem darum, dass die Tools, die wir selbstverständlich nutzen, in einem redaktionellen Alltag müssen die Sachen zum Teil auch einfach optisch ganz anders aussehen, weil ein Redakteur, wenn da gerade so eine Situation ist, sagen wir mal, wie in Hannover vor einiger Zeit, ist im Fußballstadion nicht klar war, ob da eventuell ein Sprengsatz deponiert ist oder was auch immer, die haben eine so hohes Aufkommen an Informationen, dass die mit einem Blick und mit wenigen Klicks direkt sehen müssen, was passiert da gerade. Und das bilden eigentlich die meisten von den SEO-Tools nicht ab, weswegen wir da eben dieses Dashboard selbst entwickelt haben.
Spannend, spannend. Wie seid ihr an das Thema Editor-Optimierung gegangen? Also wir haben halt versucht, viel SEO in den Editor reinzuknallen, damit es der Redakteur direkt alle wichtigen Infos hat, wenn er schreibt.
Das ist im Moment noch, sagen wir mal, ein bisschen schwierig, weil wir nämlich, also es sind ja so viele Redaktionen, die wir haben. Also wenn man sich Matzak-Wald sich an der Stelle jetzt anschaut, ist das Ganze ja so, dass wir etwa 15 Tageszeitungen, 29 Anzeigenblätter haben. Da kann man sich ungefähr vorstellen, dadurch, dass die natürlich zum Teil auch im Laufe der Zeit erst hinzugekommen sind. Wir haben sehr heterogene Systeme, die werden zusammengefasst mittlerweile nach und nach Standort für Standort in einem Hauptsystem, was dann medienneutral produzieren ermöglicht. Und da werden die Sachen jetzt weitestgehend rein implementiert und zusammengefügt. Aber in den bisherigen Systemen ist das häufig bisher nicht so.
Lars, wie läuft das bei euch?
Wir haben da genau dieses Tool, was ich vorhin einmal ganz kurz angesprochen habe. Das heißt Guru Writer. Ist also so eine interne Entwicklung von vor, lass es 5 Jahren sein. Ich bin seit 4 Jahren hier, es war auf jeden Fall vor meiner Zeit. Und das bringt eben so wirklich die Basiselemente der Suchmaschinenoptimierung, die für einen einzelnen Artikel relevant sind, direkt in den Editor rein und ermöglicht dann eben Artikel auf Keywords zu optimieren. Wir sind dann also jetzt nicht bei Themen, sondern bei Keywords. Das hat dann auch immer noch Probleme, weil dort sicherzustellen, dass Redakteure den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Keyword verstehen, der ist dann eben immer noch stark abhängig davon, dass man eben viel miteinander kommuniziert. Aber dieses Tool ermöglicht eben den Redakteuren in ihren Artikeln selbst Suchmaschinenoptimierung zu betreiben auf eben Seitenebene und dann ermöglicht auch übergreifend zu sehen, wie gut ist das denn gelungen. Dann gibt es eben ein Dashboard im Hintergrund, das das ermöglicht und verdeutlicht, wie gut hat die Redaktion in diesem Bereich im vergangenen Monat zum Beispiel gearbeitet.
Cool. Ich war ja immer so, total pragmatisch, habe gesagt, ich möchte mal zumindest, wenn ich so meinen Artikel schreibe und so das Hauptthema vergebe, was ich ja eh verschlagworte, kann ich mir wenigstens gleich im Editor Google Suggest und wenn es verfügbar ist zu dem Keyword, auch das News Suggest mit einblenden. Ja. Da hat man relativ schnell, also kann der Redakteur sagen, huch, von diesen 10 Subthemen, die da vorgeschlagen werden, ist eins für mich spannend und dann weiß ich auch gleich, wie ich es formulieren kann und die anderen 9 kann ich einfach ignorieren, weil die mit mir nichts zu tun haben. Aber ich muss halt nicht erst extra irgendwo ein Tool aufmachen, weil jedes Tool, was sie aufmachen müssen, machen sie ungern auf, weil sie eigentlich schreiben müssen, ist so meine Erfahrung.
Richtig. Was wir halt auch noch festgestellt haben, ich meine, Sarah hat früher ja mit Chartbeat zum Beispiel gearbeitet. Das ist, je größer das Unternehmen ist, desto eher ist es natürlich auch eine Sache für Betriebsrat etc. Und je mehr das Ganze da so befürchtet wird, dass eine, sagen wir mal, eine persönliche Überwachung von Einzelnen stattfinden kann, was, ja, viele SEOs sagen ja nach dem Motto, ja, für meine kleine Affiliate-Seite oder was weiß ich, da ist es mit Chartbeat ganz geil, aber in so großen Unternehmensstrukturen muss man sich eben auch an die dortige Gegebenheiten anpassen und ganz klar sagen, Chartbeat ist zwar schön, ist aber bei uns zum Beispiel nicht kompatibel mit dem Betriebsrat und dann ist das auch okay. Also da darf man da nicht anfangen zu diskutieren, ja, aber, und hast du nicht gesehen, sondern akzeptiere es einfach, ist so. Man kommt da nicht dran vorbei und dann muss man eben Alternativen schaffen. Und deswegen übrigens haben wir auch diese Sona Analytics entwickelt, weil wir an der Stelle halt gesagt haben, wir wollen sowas Ähnliches haben, aber wir wollen eben nicht die Kontrollierbarkeit des Einzelnen damit einbringen.
Da habe ich dann wieder den Vorteil des etwas kleineren Verlags. Genau. Aber ich kann das 100%ig nachvollziehen.
Ja. Ja, spätestens.
Entschuldige, was mir gerade noch eingefallen ist, Lars, als du den Guru-Writer erwähnt hast, einige unserer Anzeigenblätter, die arbeiten ja auch auf WordPress-Basis und da haben wir das jetzt auch so gemacht nach den SEO-Schulungen, dass wir dann einfach empfohlen haben, auch ein Plugin zu installieren, das einfach schon unheimlich viel abbilden kann.
Genau, da gibt es verschiedene Lösungen. Ach, Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Genau, da gibt es verschiedene Lösungen, die im Prinzip das Gleiche machen wie der Guru-Writer, aber eben vertrieben werden, das heißt auch in anderen WordPress-Installationen verwendet werden können. Ich glaube, da kam eben auch vor ungefähr einem halben Jahr ein deutsches Tool raus, was sich so ein bisschen an Blogger richtet und insofern auch maximal an kleine Redaktionen, aber was im Prinzip genau die Funktionen, die wir in unserem internen Tool haben, auch abbildet und dann eben ermöglicht, das auch auf anderen Webseiten zu nutzen.
Welches ist das?
Ich weiß nur, dass es von den Machern des Affenblogs gemacht wurde. Wie das Tool selber heißt, kann ich dir leider nicht sagen, aber das findet man wahrscheinlich nach einer kurzen Suche raus. Wir können es vielleicht auch einfach in den Shownotes verlinken, dann schicke ich nachher noch einmal die URL rum.
Das wäre cool, ja.
Nehme ich dann gerne auf. Der Affenblog. Die haben ja auch einen Podcast, habe ich mir eine Zeit lang mal angehört, bin da wieder ausgestiegen, weil es doch zu sehr wiederholt. Aber so für ein paar Folgen macht es Spaß. Ansonsten hast du noch das Thema Workflows, was ja ein bisschen einhergeht mit dem gerade genannten Tools, den man den Kollegen zur Verfügung stellt. Deswegen glaube ich, passt das auch gut im Anschluss.
Ja, also beim Workflow würde ich am liebsten dir sogar das Wort überlassen, weil ich finde, du hast, also auf dem SEO Day zum Beispiel habe ich gesehen, deine Präsentation zum Thema, was ihr auch für Workflows hattet, wo du, glaube ich, auch ja gesagt hast, Leute, versucht nicht eigene Workflows zu definieren, sondern schaut euch erstmal an, wo ihr in existierende euch reinsetzen könnt oder wo ihr partizipieren könnt, anstatt den Versuch zu unternehmen, in so einem Konzern dann eben eigene Workflows, Meetings, Showfixe, wie auch immer sie heißen, zu etablieren.
Das stimmt, da hast du recht. Bezog sich allerdings jetzt wirklich mehr so auf die IT-Themen, weil die haben meistens sehr gut dokumentiert, was sie da machen. Im Redaktionsbereich haben wir uns dann an so Sachen drangehängt, wie eben diese Plattgetricken oder eben diese Standard-Meetings, die da waren, und haben gesagt, zu welchen passen eigentlich unsere Themen? Passen ja nicht zu allen, die da sind. Wo können wir uns da einklinken, beziehungsweise, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, übernehmt ihr es einfach selbst, wie du schon gesagt hast, dann klappt es auch am besten, wenn man sich dann mit diesem Thema rumsetzt. Also wenn man dann so irgendwie seine letzte Redaktionssitzung am Abend hat, wenn man da mal kurz resümiert und irgendeiner selber dann die Google News-Zahlen mitbringt oder mal sagt, was waren dann hier die längsten Newsboxen, die man hat, die man ja sehr gut im Trisolo-Tool nachschauen kann. Mhm. Was wir uns ja ausgedacht haben, übrigens initial mal, also hauptsächlich Ludwig an der Stelle, in der ersten Version, aus genau diesen Themen, weil wir die Zahlen einfach haben wollten und dachten, das macht den Redaktionen Spaß, was dann ja auch so passiert ist. Weil zu sagen, du hast so lange eine Newsbox gehabt mit dem Artikel, Kollege, das erfreut dich auch fast mehr, als zu sagen, guck mal hier, deine Reichweite oder so etwas. Also das andere, da freut sich einfach wie ein Keks. Und wenn man noch rechtzeitig einen kleinen Screen davon gemacht hat, freuen sie sich noch mehr. Das ist immer ein schöner Anstecher gewesen, das auf jeden Fall. Ansonsten kommen wir zu dem Thema.
Ja, ein Hinweis vielleicht noch, auch solche Sachen wie Reichweite und Sichtbarkeit sind für viele Redakteure zu abstrakt. An der Stelle, da können die sich nicht viel mit anfangen. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Also liegt vielleicht auch daran, dass man natürlich auch bei Printreichweiten häufig so Zahlen hat, die so groß sind, dass man, ich zumindest, sie mir kaum noch vorstellen kann. Wenn ich dann sage, naja, du hast einen Sichtbarkeitsindex-Steigerung, haben wir durch die und die Maßnahme jetzt um, was weiß ich, 0, irgendwas Punkte gehabt, das ist für den nichts. Aber wenn der weiß, dass er mit seiner Geschichte im Prinzip zu einer bestimmten Begrifflichkeit oder Suchbegriffen dann eben für einen Tag oder für zwei Stunden oder wie viel auch immer, als die Geschichte heiß war, da seine Top-Platzierung hatte, das ist für den was Greifbareres. Und das ist wichtig, genau. Und was eben bei Workflows eben übrigens auch noch, was ich noch sagen wollte, war dieses Qualitätssicherung muss man halt auch als Workflow definieren. Und zwar sowohl im Redaktionellen, also wir sagen in den Schulungen zum Beispiel, setzt Zwischenüberschriften, es ist wichtig. Es gibt dem Leser halt auch Halt mit dem Auge, wenn er scrollt. Und da muss man dann eben auch in festen Abständen gucken, machen die Redaktionen das? Wer macht es nicht? Also auch diese Sachen sind Dinge, die man als Workflow definieren muss und wo man dann eben, also gerade Qualitätssicherung, wo man dann eben auch sagen muss, wie komme ich regelmäßig in den Kopf oder in den Arbeitsalltag von den Redakteuren, aber auch von allen anderen eigentlich, die beteiligt sind, ne?
Definitiv. Also da hatte ich auch ein schönes Beispiel, also jetzt nicht an dem Use Case, aber an einem anderen Use Case, der ähnlich ist, aber so etwas bilden wir dann irgendwie ganz gerne mit den Kollegen von On-Page ab, weil da kann ich ja wirklich dem Crawler auch sagen, suchen nach gewissen Snippets, wie zum Beispiel, wie oft kommt eine Zwischenüberschrift vor und parse das Datum raus und dann kannst du zusammenfiltern, gib mir dann auch von der letzten Woche mal alle Artikel und dann machst du auch einen Ressortfilter drauf, wenn es an irgendetwas festmachen kannst, am besten an der URL und wenn nicht, halt musst du es an irgendetwas, was du im Quellcode finden kannst, machen. Und dann kannst du schön sagen, wer hat denn jetzt die meisten Artikel mit weniger als zwei Zwischenüberschriften oder so. Dann weiß man auch gleich, wo man hinlaufen kann.
Ja, gute Idee. Die freuen sich dann immer.
Ja, aber dann hat man das halt einfach in großen Mengen im Blick. Das ist dann immer ganz schön. Und wenn man über die API sich die Daten gleich zieht, kann man das sogar noch in einen Zeitchart legen, was man ja über OnPatch an sich nicht kann, weil denn jeder neue Crawl überschreibt ja irgendwie den alten und die Sachen, die sie nicht selber in Zeitlinien legen, hat man dann halt nicht in Zeitlinien. Aber damit kann man sich relativ schnell was zusammenbauen. Geht aber sicherlich auch mit den Tools der anderen Kollegen, die Ähnliches bauen. Da habe ich mich aber noch nicht mit auseinandergesetzt. Aber es lohnt sich da ein bisschen auf solche Use Cases seine Crawlings zu trimmen, dann hat man da auch ein ordentliches Monitoring drauf. Weil, wie du schon sagst, Schulungen sind schön, aber dann kommt der Nächste mit der nächsten Schulung um die Ecke und irgendwann reißt es halt wieder ein.
Was wir halt auch versuchen bei den Workflows, ist so ein bisschen für die Themenplanung zu sensibilisieren, dass nicht jedes Jahr, ich sage das jetzt mal überspitzt, alle wieder ganz überrascht sind, dass jetzt Weihnachten ist, sondern dass man sich eben auch mal bewusst macht, wann fangen die Leute eigentlich an, nach Weihnachten zu suchen oder nach Weihnachtsmärkten in Hannover oder Weihnachtsmärkten in Lübeck, je nachdem, von welchem Standort wir da reden. Und das sind natürlich Sachen, die sind im Print tief verankert. Also da hat man jahrelange Erfahrung darin, wann man welches Thema spielt. Aber dass diese Regeln online ein bisschen anders sind, das versuchen wir in diesen Schulungen eben auch zu vermitteln.
Ja, also gerade diese Vorlauf, den man im SEO-Bereich eben braucht, dass es da eben nicht sowas ist, so nach dem Motto, am 23. Dezember kann ich über Weihnachten berichten. Dieses zeitversetzte Denken ist eine Sache, die wichtig ist und die auch in den Workflows übrigens wichtig ist, denn so ein klassischer Fotograf zum Beispiel, der hat ja unglaublich viele Themen, die er im Regionalen dann eben abdecken muss. Und wenn der dann bei irgendeiner Veranstaltung 3 tolle Bilder im Apparat hat, dann kann er weiterziehen. Dass wir aber sagen, na ja, aber für die Bilderstrecke wäre es schon schön, wenn wir mehr als 3 hätten. Das sind halt auch Sachen, die eben definitiv mit in diese Workflow-Definition und in die Themenplanung reingehört. Und es ist eben auch dieses, wenn wir jetzt bei Inhalten sind, Themen am Leben halten. Ja? Also wir haben in Leipzig ein sehr schönes Beispiel gehabt, schon vor Jahren, wo die Redaktion eben Radtouren als Thema aufgefasst hat. Und dann ist es eben so, also wenn man die besten Radtouren zu Pfingsten eben definiert, dann Pfingsten ist irgendwann vorbei. Aber dann kann man die Überschrift auch umwandeln in die schönsten Radtouren im Frühling. Und genauso ist es mit Ostern und solche Sachen. Also es gibt halt ein Suchvolumen zu bestimmten Zusammenhängen und dann muss man eben versuchen, solche Inhalte durch eine sinnvolle Themenplanung auch am Leben zu halten, aber auch in den Workflows zu definieren, wer kümmert sich darum? Weil im Printbereich ist es halt so, dass häufig geschrieben wird für eine bestimmte Ausgabe und danach ist das Thema abgehakt und nächste Thema. Und dass solche Workflows sind in reinen Printredaktionen häufig gar nicht vorgesehen, dass ein am Leben halten oder ein Review, sagen wir mal, oder ein, ja, so eine Überprüfung überhaupt stattfindet.
Wir hören dann auch ganz oft so das Argument, na ja, aber dieser Artikel, der ist ja uralt, den haben wir mal angelegt und den interessiert doch, da interessiert sich heute keiner mehr für. Und dann schauen wir auf die Zahlen und sagen, na ja, doch, eigentlich interessieren sich da schon ziemlich viele Leute für. Und der sollte jetzt mal aktualisiert werden. Und das sind halt Dinge, die im Print in dieser Form natürlich gar nicht vorkommen. Da würde man nie im Leben einen alten Artikel, ich sag jetzt einfach mal überspitzt, nochmal aufwärmen. Aber warum soll man die Sachen, die sowieso online stehen, nicht nochmal verbessern und überarbeiten?
Absolut. Also da bin ich 100% bei euch. Wir sind dann auch, wir sind dann auch damals durch die einzelnen Ressorts gelaufen, Kalender einfach etabliert, also welche Themen wann, die eben saisonal vorhersagbar sind. Was wir dann aber das Jahr drauf gemacht haben, was dann eigentlich noch viel cooler war, weil das haben wir dann auch festgestellt, dass es ein ewiges Problem ist. In Google News ist es ja relativ flatter, aber im Organisch zu Osterwetter rankt halt immer der Artikel vom Vorjahr. und das haben wir ihnen dann auch beigebracht unter dem Motto journalistische Qualität, weil ich gesagt habe, die Leute suchen das, wir ranken auf 4, aber halt mit dem Artikel vom Vorjahr. Und Datum ist jetzt nicht so wahnsinnig groß und dann hast du halt eine komplett falsche Wettervorhersage drin mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und die Leute denken, man ist halt komplett verblödet, bis sie vielleicht irgendwann mal das kleine Datum irgendwo finden. Und dieses Bewusstsein, also zu sagen, guck mal, was das passiert einfach, hat da einiges bewegt. Und dann sind wir auch dazu übergegangen zu sagen, okay, macht eigentlich Sinn, den alten Artikel zu nehmen und den umzuschreiben, weil den braucht eh keine Sau mehr. Aber der rankt halt schon. Und so hat man dann gesehen, wenn man das über mehrere Jahre macht, dass man dann irgendwie, was ich was, im ersten Jahr, wenn man ein Thema bedient, auf Position 12 am Ende ist, was einem dann außer Ehre nicht viel gebracht hat. So, im nächsten Jahr ist man auf 8 und im dritten Jahr ist man auf 4. Also einfach alte Artikel nehmen, aktualisieren, Datum hochsetzen, aber mit der URL schon arbeiten und dann deswegen auch nicht zwingend Jahreszahlen in die URL reinzuknullen, sondern wirklich stehende URLs für die Themen einfach zu haben, die man einfach aktuell hält, wahnsinnig geil.
Besonders absurd ist ja auch, dass allein das Ändern des Datums häufig schon einen ähnlichen Effekt bringt. Der sorgt dann halt nicht für inhaltliche Aktualität, aber bei einigen Artikeln ist das auch gar nicht nötig. Das heißt, wenn es entsprechende Absprachen gibt zwischen Redaktion und Online-Marketing oder SEO-Team, dann reicht es häufig auch einfach, die Datumsangaben zu ändern, vielleicht nochmal die Search-Console anzuschmeißen und den Artikel neu crawlen zu lassen, genauso wie vorhin besprochen. Und dann hat man einen ähnlichen Effekt, ohne aktualisieren zu müssen. Aber grundsätzlich bin ich dabei dir, das Aktualisieren ist halt immer die bessere Vorgehensweise.
Ja, definitiv. Das mit dem Datum hochsetzen funktioniert ja auch lustigerweise in Google News ziemlich easy.
Ja, genau. Also daher kennt man es ja auch, aber dass es so gut eben auch in der organischen Suche funktioniert, ist dann manchmal doch erschreckend.
Das stimmt, absolut. Cool. Dann habt ihr unter Inhalte das spannende Thema, ich hatte das bei mir unten auch unter lustige Fragen von Jens schon mal sortiert, ist das Thema Evergreen-Content versus aktuelles. Also das finde ich ja im Redaktionsbereich in ganz, ganz spaßig, weil ich ja mit Evergreen viel mehr Geld verdienen kann, aber wahnsinnig lust und darauf gehen, Artikel zu schreiben, die genau in einem Tag ihren Traffic holen müssen, um sich zu bezahlen, weil danach ist er halt weg.
Sarah, willst du? Ja, ich könnte da auch ein Beispiel anbringen. Das ist allerdings von meinem alten Arbeitgeber, Vienna.at. Wir haben da die Erfahrung gemacht, natürlich im aktuellen Newsbereich, da gibt es immer mal so Knallerthemen, die den Tag retten, sage ich mal. Aber die große Basis, das Fundament, das sind diese Evergreen-Artikel. Das sind zum Teil auch Themen, die unheimlich unattraktiv erstmal klingen. Ich war zum Beispiel zuständig für das Ressort Infrastruktur mit dem tollen Thema Parken, und Artikel zum Thema Parken in Wien haben uns so manches Wochenende gerettet, um es mal überspitzt zu sagen, weil das einfach Inhalte sind, nach denen immer wieder gesucht wird. Die haben einfach ein konstantes Suchvolumen, Parken bei Krankenhäusern, Kranken bei Einkaufszentren, Parken bei bestimmten Veranstaltungen, die jedes Jahr regelmäßig stattfinden. Wo sind Kurzparkzonen, wo kann man kostenlos parken, solche Sachen. Das ist jetzt für den Redakteur im aktuellen Dienst erstmal ein Thema, das er nicht so bearbeiten kann neben den Themen. Aber da haben wir die Leute halt immer mal wieder rausgenommen und gesagt, uns eben Themenbereiche gesucht. Also jetzt nicht nur zum Thema Parken, sondern Schwimmbäder, Weihnachtsmärkte. Ich sag mal, das ganze Programm sozusagen. Und haben da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Und wie gesagt, auch gerade an Wochenenden, wo die Nachrichtenlage vielleicht jetzt nicht so gut war, haben wir eben gesehen, dass wir viele solche Evergreen-Artikel, einer dieser Klassiker war auch Sauna und Wellness, Thermen in der Nähe von Wien. Das geht einfach unheimlich gut. Muss natürlich aktualisiert werden, Öffnungszeiten, Eintrittspreise und so weiter. Aber das sind Inhalte, da lohnt sich auch Zeit zu investieren, weil das ist ja auch wieder so ein Thema, dass man sagt, die Redakteure sollen sich nicht damit aufhalten, solche Inhalte zu erschaffen. Sie sollen sich jetzt darum kümmern, dass die aktuelle Nachrichtenlage abgedeckt wird. Aber wenn man sich dann mal am Ende des Tages anschaut, was hat eigentlich den Tagestraffic gebracht, und sieht dann, okay, die Nachrichten aus dem Polizeiticker waren es jetzt heute vielleicht gar nicht so, sondern es waren diese Inhalte, die einfach immer gesucht werden und immer aktuell sind, dann ist das auch, also Zahlen als Argumentationshilfe bin ich wirklich ein Fan von, dann hilft das wieder zu argumentieren, warum es sinnvoll ist, die Redakteure ein bisschen aus diesem stressigen Tagesgeschäft im aktuellen Dienst abzuziehen und solche, ich sag mal, SEO-relevanten Texte zu schreiben. Oder auf der anderen Seite eben zu sagen, ja, wir haben ein SEO-Team, mit dem arbeiten wir enger zusammen. Da gibt es Leute, die haben Erfahrungen im Bereich Content-Erstellung. Die sollen doch einfach mal solche Texte schreiben.
Evergreens haben manchmal ja auch einfach sehr schön unterhaltenden Charakter. Wir hatten da diese Woche erst ein Beispiel, Im vergangenen Wochenende sind ja zwei Festivals ins Wasser gefallen, wie man so schön sagt. Da gab es einfach ganz, ganz viel Regen und die mussten dann zwischenzeitlich abgesagt werden. Und ich saß, ich glaube, am Dienstag im Büro und habe mir so die Traffic-Zahlen angeschaut. Und da sind so zwei Artikel rausgestochen, die ich dann konsolidieren musste, weil sie letztlich beide das gleiche Thema behandelten. Das war, was mache ich, wenn mein Handy ins Wasser gefallen ist? Und die hatten massiven Traffic-Zuwachs durch schon bestehende Rankings natürlich. Am Wochenende, also am Samstag und Sonntag, da lag die Vermutung nahe, das liegt eben an diesen zwei Festivals. Da ist wohl dem einen oder anderen das Handy ins Wasser gefallen. Das hat in der Abteilung auf jeden Fall für einige Lacher gesorgt.
Geil, geiles Thema. Also das sind halt immer so lustige Sachen. Also deswegen, ganz kurz zurückzuspringen auf das Thema Workflow, hatten wir da auch einfach für jedes Ressort so ein, ich würde nicht sagen Realtime-Monitoring, weil das ist schon wieder zu fluffig und springt zu stark hin und her, aber zumindest so, was sind denn in den letzten 3 Stunden so die Top-Artikel? Und da hat man sich einfach nur durchgescrollt und einfach solche Dinger zu finden, die alt sind, aber aus irgendeinem Grund gerade Traffic bekommen und hat man kurz nachgedacht, warum ist das eigentlich so und kann ich dem Artikel gerade noch einen passenden kleinen Twist dazu passen, dass es genau dazu passt. Also in dem Fall hätte man es einfach hingeschrieben hier, hätte man gerade noch mal kurz Bezug nehmen können zu diesen lustigen beiden Festivals, wo man sagen, hier Handy im Festival ins Wasser gefallen, haha. Muss kein Totalschaden sein. Nur um noch mal kurz den Bezug so ein bisschen herzustellen oder so. Um auf sowas reagieren zu können.
Wir haben das leider etwas spät festgestellt, aber der Screenshot aus Analytics hat dann auf Facebook für Unterhaltung gesorgt, als wir den am Dienstag veröffentlicht haben. Insofern war es das auch wert.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann man immer was draus machen. Gerade bei eurer Leserschaft ist es natürlich geil. Also die freut sowas dann natürlich. Richtig. Das ist wirklich gut. Aber gerade bei dem Evergreen-Content, da haben wir auch lang zu gekämpft. Bei uns hat ein Ressort, lustigerweise das Computer-Ressort damit angefangen, dass wir gesagt haben, wir identifizieren diesen Evergreen-Content, den man erstmal hat, den man sich, wie ihr schon so schön gesagt habt, oft sich gar nicht bewusst ist. Und weil den kann man halt auch wirklich gezielt optimieren, weil er, wir wissen, versorgt. Und wenn ich da von 100 Zugriffen am Tag auf 250 hochkomme, ist das halt auf den Monat gesehen schon sehr schön. Und wenn man das stückchenweise macht und dann sagt, guck mal, das ist jetzt irgendwie nur ein Teilstück vom Thema, weiß man auch gleich, wie man das Thema noch ausbauen kann. Man muss dann aber halt Leute, das haben wir dann in dem Fall auch gemacht, Redakteure aus dem News-Geschäft rausgezogen und auf das Thema gesetzt und sozusagen wie so Ratgeberinhalte geschaffen, wo wir dann auch aus rein SEO wieder mit ins Tragen kam, weil dann muss man natürlich auch ein bisschen überschauen, wie kriege ich so Dinger dauerhaft irgendwie in die Navigationsstruktur integriert, damit die vom Linkkraft nicht abrutschen, weil wenn man da sonst laufen die halt einfach irgendwie in die Archive durch, was ja auch ein bisschen doof ist. Vor allem, weil wenn es Leute regelmäßig suchen, interessiert sie es halt auch regelmäßig auf den Seiten zu haben und da willst du das kein Teaser für haben, aber wenn du dann irgendwie so eine Linkbox hast mit irgendwie Tipps der Redaktion oder irgendwas. Also dann kann man die relativ gut, gut halten und das macht an der Stelle absolut Sinn und ist additiv. Also es hat dazu gebracht, dass wir so ein Traffic-Wachstum von 80% im ersten Jahr hatten und im zweiten Jahr nochmal 80%, was hauptsächlich auf diese Themen zurückzuführen sind, weil die News-Leute können ja nichts mehr machen, als News zu schreiben und der Kram ist additiv mit jedem neuen Bereich, den ich mir damit erschließe. Ist der Traffic halt obendrauf. Und das sorgt halt dafür, dass dann sehen die Redaktionen wirklich, sie können für eine Reichweitensteigerung sorgen, ohne auf die Technik angewiesen zu sein. Das hat halt auch ziemlich viel dazu beigetragen, dass sie viel mehr Spaß an dem Thema gefunden haben bei uns.
Mhm. Nachvollziehbar.
Absolut. Du hast hier nochmal das ganze Thema Saisonalisierung, hatten wir ja oben schon gehabt. Aber das Thema Fotos ist ja auch ein sehr spannendes im Verlagsbereich.
Ja, also eben hatte ich es ja schon angedeutet, so dieses einmal natürlich Wird sehr gerne genutzt, um Impressions hoch, also Seitenabrufe hochzutreiben. Das ist dann natürlich auch wieder dieses, wie misst man Erfolg? Auch das ist natürlich immer wieder eine Frage. Da muss man natürlich auch differenzieren, wenn es immer heißt, naja, auf jeden, was weiß ich, jeden dritten Klick kommt eine zusätzliche Ad-Impression, aber in Bilderstrecken gilt das an der Stelle natürlich überhaupt nicht oder werden zum Teil auch so schnell durchgeklickt, dass es nicht relevant ist für die Werbeverkäufe. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem etwas, was zum Beispiel auch eine höhere Anzahl von Shares in Social Media bedeutet. Oder eben auch, dass die Leute länger auf einer Webseite sich bewegen. Also typisches Thema ist zum Beispiel sowas wie Hannover Marathon. Wer dabei gewesen ist und irgendwie fotografiert wurde, der will sich in dieser Bilderstrecke sehen. Und wenn da 200 Bilder in dieser Bilderstrecke ist und er findet sich auf Bild 150, dann klickt er mindestens bis dahin auch durch. Aber da ist es am Anfang vor allem auch sowas gewesen, dass man in Redaktionen eben auch klar machen musste, versucht dort mal auch ein paar Bilder mehr reinzukriegen und eben nicht nur die 3 Stück, die für Titelseite und vielleicht den Artikel im Inneren dann nochmal irgendwie wichtig sind. Sondern also man möchte die Menschen halt, wenn man, ich sag dazu immer Talk of the Town, also Stadtgespräch eigentlich sein will, dann muss man den Menschen das auch liefern, was sie erwarten. Und das ist an der Stelle eben auch, dass wenn wir von solchen Marathon berichten, dass eben möglichst viele Teilnehmer auch abgebildet sein wollen. Das kann man schon sehen und deswegen ist dieses Print to Online an der Stelle ein sehr schwieriges Unterfangen am Anfang. Wir können definitiv sagen, es gibt sehr viele Redaktionen, wo auch die Chefredakteure längst erkannt haben, wie wichtig das Thema ist und uns an der Stelle eben auch unterstützen. Also das muss man auch ganz klar hervorheben. Aber es ist eben, ja, wenn man die Impressions hochbringen will, ich meine, Jens, wir hatten uns darüber auch ja schon mal unterhalten, also wenn man die Impressions hochbringen will, dann macht man im Prinzip möglichst Bilderstrecken zum Nacktrodeln und wenn man möglichst viele User, also Visits haben will, dann müsste man im Prinzip iPads verlosen, aber strategisch ist das für eine Zeitung oder für euch mit T3N ist es nicht das richtige Mittel, darüber muss man sich halt auch im Klaren sein und deswegen bin ich bei Fotos immer so ein bisschen hin und her gerissen. Aber Bildsprache ist wichtig und auch wenn ich manchmal mich so ein bisschen wundere, was weiß ich, dass zum Beispiel eine Angela Merkel mit einem aus meiner Sicht langweiler Thema, sagen wir mal, auf der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vorne auf online auf der ersten Position steht, ganz wichtig da oben ist, da geht es natürlich auch darum, dass solch eine Zeitung eben auch mehr vermitteln muss als nur das, was irgendwie gerade wichtig, was gerade gut geklickt wird. Sonst hätten wir wahrscheinlich irgendwie immer nur irgendwelche Unfälle und irgendwelche Skandälchen auf der ersten Seite. Und eine Hatz oder Hannoversche Allgemeine Zeitung hat halt einen ganz anderen Anspruch als eine Bildzeitung. Und da geht es natürlich auch darum, das auf so einer Webseite, auf einer Online-Präsenz zu zeigen und eben auch bewusst redaktionelle Akzente zu schaffen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was die Redaktion in einer anderen Richtung den SEOs vermitteln muss. Ich glaube, das ist so ein Learning, beide müssen da voneinander lernen. Noch jemand da?
Ja, klar, klar.
Entschuldigung.
Ich mute mich immer nur zwischendrin. Ja, dann kann man mal vor sich hin husten, wenn man es muss und so, weißt du?
Okay.
Ja, nee, absolut richtig. Nee, das stimmt. So diese klassischen PPI-Strecken sind da schon geil. Die lustigste PI-Schlampe, die wir da jemals hatten, war so ein wie heißen die? Gänseblümchen. Weißt du, da konntest du immer klicken, 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 klicken und weißt du so, lieb mich nicht, weißt du, und was dann am Ende rausfällt. Haben die Leute wie bekloppt geklickt und jedes Mal war es eine PI, war geil, aber hat dann irgendwann EVW gesagt, das ist ja zu doof. aber das war auch 2005 oder so, aber das war ever.
Ja, aber also ich weiß, dass die Leipziger Volkszeitung das tatsächlich mal gemacht hat. Die haben das sogar monetarisiert. Da konnte man nämlich auf einer Webseite wurde das mitgezählt und man sollte anrufen, welches das schönste Katzenfoto war. Und es gab, glaube ich, einmal in der Woche neue Fundtiere aus dem Tierheim. Und es war dann über so eine, ich weiß nicht, ob es eine 0190er-Nummer oder was auch immer war. Und da haben die Leute wirklich in Mengen angerufen, wenn die falsche Katze gerade im Trend oben lag. Also es ist wirklich irre.
Das mit den Katzenfotos könnte auch zu uns passen, das muss ich mir nochmal überlegen.
Kriegt da einen Link dafür?
Vielleicht.
Cool. Lasst mich, geht ihr mit Ratgebern um? Ihr habt ja auch, also ihr habt ja wirklich auch sehr, ihr berichtet über viele hier neue App, hier neues irgendwas, aber ihr habt ja auch wirklich sehr, also habt das mal auch so wirklich ratgeberartige Inhalte.
Richtig. Wir haben da so ein bisschen die Problematik, dass wir im Prinzip ein Großteil des Traffics und auch der Inhalte über ein Verzeichnis laufen lassen. Das ist so ein bisschen historisch bedingt. Bei uns gibt es eigentlich nur ein Verzeichnis aus so klassischer SEO-Sicht oder Sichtbarkeitssicht. Dabei haben wir neben diesem ein Verzeichnis / News eben auch noch Verzeichnisse wie Magazin zum Beispiel, wo wir eben aus dem Printmagazin vereinzelt Artikel auch veröffentlichen, online mit natürlich Zeitverzug. Und gerade diese Artikel aus dem Magazin sind häufig sehr, sehr ratgeberartig und haben in der Theorie viel Potenzial, aber liegen eigentlich im falschen Verzeichnis. Wir müssten da, wenn man das sich mal in einer Traumwelt denkt, so ein bisschen mehr auch Verzeichnisdenken etablieren und dann eben Ratgeber möglicherweise in ein eigenes Verzeichnis ausgliedern. Aber diese Ratgeber sind in der Regel bei uns dann eben die sogenannten Dauerartikel, die in einem Monitoring stecken und dann eben auch regelmäßig überprüft werden hinsichtlich Rankings, hinsichtlich Traffic und dann gegebenenfalls aktualisiert werden, wenn es nötig wird.
Cool. Das klingt doch erstmal schon mal so weit, dass man das halbwegs im Griff hat. Besser geht
richtig,
immer.
Besser geht immer. Ich habe auch gerade noch mal ein paar Notizen gemacht, als Nils geredet hat. Gerade in so Gesprächen mit SEOs aus anderen Verlagen kommen einem ja häufig Ideen, was man da noch optimieren könnte. Und bedingt dadurch, dass die Abteilung bei uns überschaubar groß ist, konzentriert man sich dann häufig auf die am naheliegendsten Möglichkeiten und vergisst, was vielleicht noch alles denkbar wäre. Insofern gibt es da auf jeden Fall noch genug Optimierungsmöglichkeiten.
Also Lars, an der Stelle, wir arbeiten auch für Externe, wenn wir euch mal beraten sollen. Nein, alles gut.
Also ich arbeite auch für Externe.
Dann haben wir das ja schon geklärt.
Exakt. Genau. Ansonsten finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, hast du hier nochmal unten hingeschrieben, daraufhin hast du es oben rot markiert, danke dafür. Löschen von alten Inhalten, also gerade bei Verlagen finde ich das ein sehr spannendes, gerade weil es ja auch üblich ist, dass man oft diese klassischen Agenturmeldungen erstmal importiert, so in Massen, die ja per se Duplicate sind. Das macht man hauptsächlich, damit man irgendwie so ein Grundrauschen für Google News hat, weil Google News geht ja auch ein bisschen auf Quantität. Das ist ein bisschen bescheuert, ist aber so. Aber die verstopfen einem ja dann alle Themenseiten, die man hat, mit quasi Nonsens-Texten, die wirklich nach einem Tag keinen mehr interessieren, wo wir immer das Thema fahren, ich schmeiß die Dinger halt nach 7 Tagen komplett wieder raus, weil Qualitätscontent, den kann man sich eigentlich sparen und man sollte sowieso ab und zu mal durchgehen bei so großen Blättern und sagen, was ist denn eigentlich alles nach zwölf Monaten ohne jeden ohne jeden PI gewesen und müssen wir uns den Kram eigentlich wirklich halten.
Ja, das also im regionalen, subregionalen ist das Ganze nicht so leicht, leider. Also gerade wenn es um regionale Politik geht, dann gibt es eben auch solche Sachen, dass bestimmte Themen vielleicht nur alle 3 Jahre oder sowas wieder hochkommen oder ein Politiker, der bei einer regionalen Wahl irgendwie plötzlich in den Fokus rückt, dass man über den recherchiert. Also deswegen ist das ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite sind wir so, dass wir schon mittlerweile dazu übergehen, ganz gezielt zu sagen, wir löschen alte Inhalte, aber das kontrolliert. Wir haben halt auch Redakteure, die haben gesagt, naja, ist doch ein alter Inhalt, den können wir doch jetzt einfach mal löschen. Und das hattest du ja auch schon eben gesagt. Dann ist das vielleicht, sagen wir mal, zu der Fußball-Weltmeisterschaft vom vorletzten Mal oder so, dass diese Seite aber toll rankt, weil es dadurch unglaublich viele Links darauf gibt und weil Google die daher schon seit Ewigkeiten kennt. Dann sollte man die eben nicht löschen, sondern überarbeiten. Aber wir haben bei unseren Logfile-Analysen eben auch mehrere hunderttausend Artikel identifiziert, die im letzten Jahr nicht mehr als 5-mal angeklickt wurden. Und dann muss man eben auch sich gleichzeitig mal anschauen, wie oft geht Google News da rein, wie oft geht ein allgemeiner Google-Bot da rein, also wie viel von meinem Crawl-Budget verschwende ich eigentlich in Inhalte, die so gut wie nicht aufgerufen werden. Und dann kann man ja immer noch identifizieren, löscht man sie vom Portal oder schiebt man sie eventuell in einen Bereich, wo sie für einen Leser noch auffindbar wären, aber gleichzeitig über den Bot eben nicht oder beziehungsweise über Suchmaschinen nicht. Und deswegen ist das für mich ein sehr wichtiges Thema im Moment. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Steigerungen der Sichtbarkeit in Sistrix zum Beispiel auch dadurch erreichen können, indem wir im Prinzip Inhalte gelöscht haben und dadurch eine Fokussierung eher erreichen konnten. Und manchmal gibt es eben auch sowas, dass verschiedene Blickwinkel auf das gleiche Thema erfolgen und wir dadurch uns zu dem gleichen Thema oder zum gleichen Keyword Konkurrenz machen, was natürlich auch nicht sehr positiv ist, sondern dann sollte man eher überlegen, konsolidieren, also zusammenfassen, so wie Lars es eben schon sagte, und dann das Ganze mit 3 und 1 so stärken, dass es nachher eine starke anstatt, sagen wir mal, 3 mittelstarke gibt.
Gab es bei dieser großflächigen Aktion, die du gerade angesprochen hast, mehrere 100.000 Seiten, die weniger als 5-mal aufgerufen wurden, gab es da neben einer Steigerung des Sichtbarkeitsindex auch eine Steigerung des Traffics hinten raus? Oder was ist sozusagen das Ergebnis nach Abschluss dieser großflächigen Aktion?
Ja, also der Traffic ist auch in dem Bereich gestiegen. Wir sehen auch, dass die Ad-Impressions sich positiv entwickeln. Und vor allem sind Inhalte, die so sind, dass wir mit ihnen was anfangen können, eben auch sich verbessert haben. Also man muss ja an der Stelle auch einfach mal sehen, Sistrix als Beispiel, wenn ich mir schön diesen Graphen anschaue, den kann man schön auf einer Folie zeigen, aber da zählen ja im Prinzip diverse Sachen rein. Und wenn wir dann zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben für Gabi Gambinski seit Jahren tolle Suchtreffer in Google. Ich habe keine Ahnung, wer es ist und ich weiß auch nicht, warum. Aber ein Top-10-Ranking oder Top-3-Ranking zum Teil oder manchmal auch Top-1 für diesen Suchbegriff, der bringt uns einfach nichts. Und wenn wir stattdessen aber sowas wie Immobilien Hannover sehen, das ist für uns, hat einen viel höheren Wert. Also muss man dann natürlich auch gucken, wo ist das Ganze so, dass man vielleicht auch einfach mal bei bestimmten Sachen kurzfristiges Absacken in Sistrix zum Beispiel einfach in Kauf nimmt, ja, um Inhalte zu stärken, die einem wirklich auch vom Traffic her was bringen. Anderes Beispiel ist sowas wie Sparkasse Hannover. Wenn wir da eine Position 2 haben, ist das toll, aber wer Sparkasse Hannover sucht, der sucht uns nicht oder eher selten. So, oder es gibt einen Skandal. Gut, dann sind wir über Google News sowieso dabei. Und dann muss man eben einfach auch sagen, wie viel ist uns dieses Sparkasse Hannover Ranking da wert, wenn der Bot regelmäßig, sagen wir mal, da reinkommt. Wir haben zum Beispiel bei der Märkischen Allgemeinen eine Seite identifiziert, wo Google jeden Tag ungefähr 3.600 Mal reingegangen ist. Nur in diese eine Seite. Und es war eine Seite, die in dem Fall 4 Jahre alt war. Keine Ahnung warum, aber Google ist da immer reingegangen. Und wie gesagt, mit solch einer hohen Frequenz. Und wenn man solche Seiten dann eben ausschaltet, dann ist plötzlich dieses Scrollbudget einfach für was ganz anderes da. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und das bringt dann sowohl langfristig in der Sichtbarkeit als auch im Traffic was.
Ja, das ist absolut richtig. Also wir machen da auch immer saugeile Erfahrungen mit. Klar, im regionalen Bereich hast du da absolut recht, was ältere Artikel betrifft, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein muss. Wobei auch da muss ich sagen, so wenn es ein echter Skandal war, hat man echt einen Artikel gegriffen. Also wenn man einen Marker hat für die importierten DPA, APD, schlag mich tot Dinger, fährt man da eigentlich ziemlich gefahrlos durch.
Ja, aber solche Sachen wie an irgendeinem Schrebergarten sind 2 neue Laternen aufgestellt worden. Das ist vielleicht für die Leute im Sublokalen gerade ein wichtiges Thema, weil es da vielleicht immer eine dunkle Ecke war. Aber das interessiert spätestens, selbst im nächsten Winter interessiert das keinen mehr.
Da hast du recht. Deswegen sagen wir ja halt auch, also das ist das Erste, also am Einfassen ist erstmal diese ganzen Pressemitteilungen rauszunehmen und danach kann man auch ein sauberes Content-Audit führen. Wenn du es vorher fährst, hast du halt auch viel mehr Müll, den du dir anschauen musst. Also wenn ich Sachen einfach sagen kann, da sind wir uns alle einig, das ist relativ trivial, die rauszunehmen, dann mache ich das halt, bevor ich mir anfange, den Content anzuschauen, weil einfach, ganz im Ernst, ich würde auch ganz viele DPA-Meldungen gegenchecken, das will bloß keiner bezahlen, weißt du?
Ja,
das klar. Das ist das Problem, zusammenzuschrauben. Ich mache das auch für Geld, das ist kein Thema.
Ja, da sind wir jetzt bei Trommeln gehört zum Handwerk.
Exakt, genau. Nee, also das ist, Das ist richtig, Trommeln gehört zum Handwerk. Aber ist ja auch wieder euer Thema.
Ja.
Ja, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, wie wichtig es ist, erstens Erfolge zu kommunizieren, aber auch wer diese Erfolge kommuniziert. Da hatte Nils ja schon gesagt, dass man am besten da Leute in der Redaktion auch sucht, die beteiligt waren an Projekten, die dann diese Erfolge halt in einem größeren Rahmen auch mal bekannt machen. Was da auch mein Thema so ein bisschen ist, oder wo ich in den Schulungen auch immer gerne drauf rumreite, ist eben, dass diese Erfolge nicht einer allein zu verantworten hat, sondern für uns ist das immer eine Kombination aus Technik, Strategie und Content. Und Content hat nun mal aus meiner Sicht den größten Anteil und den wichtigsten Anteil daran. Und deswegen ist ein Erfolg, den die Redaktion zusammen mit dem SEO-Team erzielt hat, auch kein SEO-Erfolg, sondern ein Content-Erfolg, ein Redaktionserfolg, der eben gemeinsam auf die Beine gestellt wurde. Wir gucken da auch so ein bisschen nach Mustern natürlich, was sind die Erfolgsrezepte und hinterfragen dann auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen darüber gesprochen, PIs durch Bildergalerien. Ist PI eigentlich die Kennzahl, die für uns am wichtigsten ist? Sind es die Visits? Sind es die Likes? Sprechen wir hauptsächlich über die Sichtbarkeit? Was ist eigentlich für welchen Case am sinnvollsten? Und ein Thema, mit dem wir auch sehr gut fahren, ist, seit wir mit Searchmetrics arbeiten, dort wird ja auch immer ein Traffic Value angegeben. Und dass man einfach mal so einen Betrag hat.
Also ein Eurobetrag.
Ein Eurobetrag, genau. Den man gegenüberstellen kann dem zeitlichen und somit auch finanziellen Aufwand, der in ein Projekt gesteckt wurde.
Kann ich da kurz zwischenfragen? Dieser Traffic Value, wird der nicht aus dem CPC abgeleitet?
Ja.
Okay, da bin ich nämlich überhaupt kein Freund von, ganz ehrlich gesagt, weil wenn mir der Traffic so viel wert wäre, würde ich ihn ja einkaufen, da ich es nicht habe, mache.
Ja, kann ich
nachvollziehen? Kann er nicht den Wert haben. Also im E-Commerce, wenn ich sowieso auf das gleiche Wort auch Ad schalte, dann ist es valide. Im Verlagsbereich meistens nicht, weil ich kriege halt nicht diesen Traffic Value rein. Und ich kann auch einen geilen Vermarkter haben, der mir meine Kaninchenzüchtervereine aus irgendeinem Grund schafft, gut zu vermarkten. Und dafür aber bei der Immobilienseite irgendwie versagt. Also das ist eine Zahl, die ist ja. Es ist so ein bisschen SEO.
Ja, also die Kritik ist ja nicht ganz neu und ich weiß auch, dass Toba an der Stelle immer wieder in der Kritik gestanden hat über die letzten Jahre, aber ich weiß eben auch, dass man, wenn man dem, was redaktionell dort geschaffen wird, einen finanziellen Wert wirklich gegenüberstellen kann, gerade wenn auch Verbesserungen sich einstellen, dann ist es also sowohl für Entscheider als auch für Vermarkter, aber auch für die Redaktion greifbarer. Das ist das eine. Und es ist natürlich auch sowas, wenn wir für bestimmte Sachen optimieren und in einem bestimmten Bereich, sagen wir mal im Bereich Auto und Verkehr, eine Steigerung der Sichtbarkeit erreichen, dann ist das eine. Wenn wir dann dadurch aber diesen Traffic Value erhöhen, dann ist das so, dass es häufig ja auch mit dem korrespondiert, was wir an Inventar, vermarktbarem Inventar, also Werbeflächen verkaufen können. Und an der Stelle wird es dann eben doch wieder ein Wert. Und deswegen ist das etwas, womit man sich vor allem, sagen wir mal, anders Gehör verschaffen kann für das Thema und das Verständnis für das, was der Wert von SEO, was den Wert von SEO angeht, eigentlich so ein bisschen erreichen kann. Und zwar eben nicht unbedingt bei der Redaktion, klar, sondern die Redaktion ist häufig, die hat dieses Sendungsbewusstsein, haben wir vorhin schon mal gesagt, sondern dass es innerhalb des Konzerns eben auch klar wird, warum bringt es etwas, sagen wir mal, eben nicht nur in einem bestimmten Bereich mit DPA vollzuhauen, sondern da auch wirklich gezielt zu optimieren. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass wir für Google News die Überschriften anpassen, das reicht ja in vielen Stellen. Und deswegen haben wir positive Erfahrungen im Konzern damit gemacht.
Ich glaube, es geht da ja auch weniger um eine Gegenrechnung, also Aufwand, Nutzen, sondern vielmehr eben um diesen Kommunikationswert, den der Traffic Value, wenn man ihn denn jetzt verwendet, mit sich bringt. Wir setzen den selber nicht ein, aber ich kann nachvollziehen, sozusagen, was die Intention dahinter ist. Und ich glaube, da ist es eben weniger die Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen, sondern tatsächlich dieser Kommunikationswert, der dadurch entsteht.
Definitiv, ja, ganz genau.
Also bei mir kam die Kritikpunkt, den ich geäußert habe, das war das allererste, was unsere Redaktion dazu gesagt hat, beziehungsweise die Ressortleiter. Also die haben gleich gesagt, das ist ja eine Milchmädchen-Schwachsinnsrechnung. Und da kann ich nur sagen, absolute korrekt, Haken dran, Schwachsinn, vergessen, nie wieder kommunizieren. Das kann ich intern für mich selber direkt viel einfacher feststellen, weil ich habe meine Traffic-Werte. Dann habe ich mir einfach pro Ressort die durchschnittlichen ETKPs organisiert. Und dann hatte ich auch einen Wert, der wesentlich näher an der Realität war. Und das zeigt es dann halt einfach. Da hat man auch wirklich gesehen, okay, wenn jetzt so ein gut vermarkteter Bereich wie Computer auch hier 80% Traffic-Steigerung hinlegt, das ist in Werten richtig gut. Haben. Und das sind auch gesagt, wir haben das mit eurem ETKP, da haben sich auch viel besser aufgeholt als irgendein Traffic-Value von irgendeinem SEO-Tool. Wo die bei uns eher gesagt haben, ja, der kennt ja meine Zahlen nicht, Punkt, was soll ich damit? Also ich kam damit auf überhaupt keine Akzeptanz. Also das ist dann gut, wenn es bei euch ist, dann sag's auch keinem. Dann lauf damit weiter, weil Politik ist ja geht.
Jetzt kannst du dann den Teil bitte aus dem Podcast nachher rausschneiden. Nein, alles gut.
Wir erzählen es einfach bei euch nicht, dass ihr da wart, dann geht das. Aber das macht wirklich Sinn. Und hat gesehen, auch zum Beispiel bei Reise, das ist auch gut vermarktet gewesen, wobei jetzt natürlich der ganze Celebrity-Kram exorbitant viel Traffic mehr machen kann über Google. Allerdings da die ETKPs einfach wesentlich schlechter sind. Also die heißt, die müssen halt auch wesentlich mehr paddeln. Aber das sind sie per se auch gewohnt.
Das stimmt.
Genau. Also dementsprechend hat das bei uns dann doch zu einer etwas höheren Akzeptanz geführt.
Aber das, was du eben beschrieben hast, finde ich, also passt für mich trotzdem zu 100%. Also auch dein Einwand gegen diesen Traffic Value. Ich glaube, man muss eben auch schauen, mit welchen Werkzeugen, mit welchen Mitteln und mit welchen Kennzahlen, Metriken, was auch immer, man sein Thema eigentlich nach vorne bringen kann. Also bei Heise war es zum Beispiel so, dass man ganz anders mit der Redaktion gesprochen hat, weil die natürlich wie bei T3N ganz nah an der Technik dran waren. Und in der Tageszeitung ist das eben nicht. Also das ist ein ganz anderes Umfeld. Das muss man ganz klar so sehen. Und ich habe auch relativ spät erst Search Metrics eingesetzt, gebe ich auch ganz offen zu. Und vorher habe ich es mit anderen Wegen versucht. Und ich stelle jetzt fest, dass wir mit diesem Traffic Value schon ein anderes Gehör finden und damit ist es für uns das richtige Werkzeug. Ich glaube, das ist das, was man für sich selber eben auch rausfinden und identifizieren muss und deswegen kann man auch nicht sagen, das ist das Werkzeug, was jeder jetzt nutzen sollte.
Genau, wichtig ist, wenn die Leute etwas mögen, einfach so lassen.
Ja, genau. Und das ist aber auch dieses, wir hatten ja in den Shownotes schon mal Identifikation von Erfolgsrezepten, das geht im Prinzip in jede Ebene. Egal, ob das sowas ist wie, wenn wir in dem und dem Workflow uns mehr einbringen, dann erreichen wir mehr oder wir müssen versuchen, bestimmte Multiplikatoren innerhalb der Firma zu erreichen oder eben folgende Techniken, folgende Art von Diagrammen kommen da gut an. Das sind Sachen, die muss man an der Stelle innerhalb des SEO-Teams oder innerhalb des Teams, was sich um solche Themen dann kümmert, eben auch, glaube ich, so kommunizieren und so festhalten, dass man sowohl redaktionelle Erfolgsrezepte kommunizieren kann, als auch seine eigenen.
Absolut, das absolut richtig. Genau. Dann habe ich mir noch so ein paar lustige Fragen von mir. Also erstmal nochmal ein Artikel von OnPage über das Thema Republishing, der Praxisguide. Der ist vom Erik Kubitz, der ja hier auch Online-Radar sozusagen nebenan auf Termfrequenz versendet. Und der definitiv auch einen guten Einblick in redaktionelle Prozesse hat. Und der greift vieles auf, was wir oben hatten. Also hier ist jetzt nicht das klassische Republishing, wie man es als Google-Spam kennt, also Datum hoch, Titel, irgendwie noch einen Punkt reinmachen und neu publizieren, sondern was ihr alles oben beschrieben habt, also die ganzen Themen, Content, der schon gut funktioniert, besser machen, die Rankings dafür im Auge haben, und einfach am Bestandscontent arbeiten und der auch ganz klar gesagt hat, man hat das Problem, man ist schon froh, wenn man bei einer Redaktion hinkriegt, dass 20% daran arbeiten, wobei damit man wesentlich mehr Geld verdienen kann und er deswegen eher für größere Shares in dem Bereich steht, wo ich ihm recht geben kann. Wir haben ja einige Verlage in der Beratung und da ist auch immer das Thema, dass ich sage, ihr verdient dem Geld. Ich weiß, das andere ist für die Selbstdarstellung wichtig, also wie man sich selber sieht. Und als wenn man News macht, muss man halt auch gewisse Mengen machen und Themen bedienen. Sonst hat man da keine Berechtigung. Aber wie früher in den Blättern auch, hat man ja auch mit Sachen, die Geld verdienen, mit seinen Kleinanzeigen, den anderen Kram finanziert. Und hier ist es halt ähnlich mit dauerhaft rankenden Inhalten, die dauerhaft für Traffic sorgen und die additiv sind. Jeden, den ich besser mache, ist additiv. Kann ich halt die anderen Kram sozusagen quersubventionieren, weil viele Newsartikel sind in sich einfach nicht kostendeckend, ist halt so. Und dementsprechend ist das ein Bereich, wo sich sogar lohnt, wenn man den gut macht, ein, zwei Leute mehr einzustellen, weil sie sich komplett refinanzieren und sogar einen Teil der anderen Kollegen mitfinanzieren können, weil man da wirklich gutes Geld verdienen kann. Und das ist, deswegen verlinke ich den nochmal, so exorbitant wichtig. Und da gleich die Frage, wie ist bei euch eigentlich so der Traffic-Share zwischen Ratgeber-Evergreen-Inhalten versus News-Inhalten? Ich versuche nämlich, also auch dabei Verlagen, wenn wir reinschauen, sind das meistens so 70% sind so News, 30% sind Ratgeber. Und so, wenn du es schaffst, es auf 50-50 zu drehen, sehen deine Gesamtzahlen wesentlich besser aus.
Die sind tatsächlich näher an diesem 50-50-Wert. Also wenn man sich die Artikel aus einem Monat anschaut im Vergleich zum Gesamttraffic, dann sind wir näher an 50-50 als an 70-30. Aber das heißt nicht, dass das für uns jetzt ein guter Wert ist. Ich glaube, wir können auch an dieser Kante noch ganz, ganz viel rausholen.
Glaube ich auch. Also ihr seid ja echt speziell. Ich glaube, da kann man auch 70-30 anstreben.
Eben.
Genau. Ich nehme an, ihr seid da nicht so ganz bei den 50-50, weil eure Blätter sind ja eher traditionell ausgerichtet.
Ja, genau. Also das ist extrem newsgetrieben, muss man sagen. Ratgeber sind bei uns eigentlich so gut wie nicht vorhanden, also so im Großen und Ganzen, aber wir haben halt ähnliche Sachen und die sind so, dass sie schon sehr viel Traffic auf sich ziehen. Das sind dann mehr Sachen, die, sagen wir mal, größere Events sind. Also sowas wie Schützenfest, Maschseefest oder ähnliche Sachen, die halt über einen längeren Zeitraum laufen und dann eben schon Traffic über einen längeren Zeitraum eben auch ziehen und wo man aber auch gezielt drauf optimiert.
Absolut. Nee, das ist, ich sage ja auch Ratgeber jetzt, ist ein bisschen ein unglückliches Wort, wenn man dann direkt an Ratgeberinhalt denkt, aber kann ja auch zum Beispiel sein, was ja bei lokalen Blättern immer sehr gut in der Stadt ansässig ist, einen Fußballverein abzuholen.
Also das definitiv. Ich meine, mit Hannover 96, gut, da haben wir jetzt den Nachteil, die sind in die zweite Liga abgestiegen. Aber solche Sachen wie die Fotos vom Training oder solche Sachen, die ziehen halt dauerhaft. Also das ist halt, die Fans interessieren sich wirklich dafür. Und wir sehen auf solchen Inhalten dann halt auch sehr viele Direkteinstiege, die also gar nicht mehr über Google laufen, sondern wo die Leute sich dann die entsprechenden Seiten direkt gebookmarkt haben oder die URL eingeben oder wie auch immer. Also das haben wir definitiv auch, ja. Also das kann ich schon so bestätigen. Aber ich würde sagen, es ist trotzdem in der Menge, die wir haben, geht es stärker unter. Also es ist wahrscheinlich sogar etwas unter 30%. Aber solche Sachen wie, was weiß ich, Notdienst, Apothekennotdienst oder solche Sachen, die haben wir natürlich auch. Und das sind so Service-Seiten, nennen wir sie in dem Fall stärker. Die sind natürlich so, die funktionieren dann eben, so ist wie Notdienst eben eher abends oder am Wochenende oder so, ne? Ist auch eine gewisse Form, wenn man so ein bisschen weiterfasst, das Ganze wie Ratgeberthemen, ne?
Exakt, also gerade jetzt bei so einem, also auch da kann man sich aber dann die Frage stellen, man hat ja dann meistens irgendwo so eine Einstiegsseite, Hannover 96, und da kann man sich mal fragen, was sind denn eigentlich die Evergreen-Anfragen, die es immer zu diesem Verein gibt? Und das sind so etwas wie Seite, ich finde die Sachen dort aber nicht. Wenn, dann in irgendeinem kleinen Link irgendwo in der Ecke, aber es ist die Frage, warum sind die Sachen nicht auf der Seite drauf? Ich kann die ja unten dran klatschen und oben ein bisschen mit Sprungmarken arbeiten. Und habe die dann zu einer echten Landingpage gebaut für alles rund um den Verein, sowohl die News, die laufen, aber auch um die stehenden Inhalte, die man von dort aus immer verlinken kann. Und dann kann man sagen, ich möchte jetzt die Seite so überarbeiten, dass ich mit dieser Einstiegsseite 50% mehr dauerhaften Traffic abhole. Und was muss ich dafür tun?
Ja, da sind wir dann wieder bei dem Thema Verantwortlichkeiten und Politik. Und wo man bei der einen Tageszeitung oder bei dem einen Portal Menschen hat, die das Thema, sagen wir mal, anders erfassen und vielleicht sich eher dazu hinreißen lassen, zu sagen, okay, ich gebe diese Verantwortung von Rechte, also Randspaltensteuerung oder was kommt in Footer oder was auch immer, eher einem SEO-Team. Aber es gibt leider eben auch genügend, die an der Stelle sagen, nein, wir wollen das aus deren Sicht dann sozusagen nicht vollgerotzt haben mit irgendwelchen Links, die aus ihrer Sicht nicht so aktuell sind. Also das ist mehr eine politische Sache und ich glaube, an der Stelle ist es mehr so dieser Marathonlauf, wo wir nach und nach sicherlich immer mehr erreichen werden, aber das ist eben, wie Sarah vorhin auch schon mal sowas gesagt hat, da muss man dranbleiben, das muss dauerhaft eben einfach erfolgen, dieses Mitnehmen der Redaktion und nach werden wir die sicherlich auch dazu kriegen, aber da sind wir bei vielen Redaktionen noch nicht da, wo ich gerne wäre.
Klar, ist spannend, also aber kriegt man auch einen schön hin, also nicht nur mit Linklisten. das ist auch eher unschön, das stimmt, aber kann man alles schön aufbereiten, aber das Schöne ist halt, Fußballvereine sind jetzt keine SEO-Könige und man kann da relativ schön Traffic abgreifen, der eigentlich originär sonst bei ihnen gelandet wäre, aufs Ranken, das ist relativ easy. Das gleiche Thema hatten wir damals, also das Computerressort von der T-Online ist jetzt ja nicht so Hipster getrieben wie jetzt eine T3N. Das heißt, wir hatten da eher so Themen gehabt, so was richtig geil war, alles rund um Aldi Computer. Und als wir das gesagt haben, hat die dann auch richtig mit allem, weil die lustigen Leute bei Aldi sind auch zu blöd irgendwie zu ranken. und ey, gigantischer Traffic drauf, ist richtig geil, nachdem wir das ganze Thema vollumfassend nonstop bedient haben und da die Sachen immer abgedatet haben und alles, das hat richtig, richtig gut funktioniert an der Stelle und da hat auch schöne Startseiten so eingerichtet haben, um dann wirklich alles abzuholen, was ging. Das sind dann immer Traffic-Zahlen, die man dann erreichen kann, die sind nice.
Klar, was wir natürlich in Hannover als Besonderheit natürlich auch noch haben, Hannoversche Allgemeine Zeitung und Neue Presse sind beides Publikationen aus dem Matzak-Haus. Zwei unterschiedliche Webseiten, die dann eben auch beide versuchen, Hannover 96 als Thema zu besetzen. Also das bringt aus SEO-Sicht dann eben auch nochmal ganz besondere Herausforderungen und Facetten zutage.
Das glaube ich. Ein anderes spannendes Thema ist ja ein News-Ticker, gerade auch ein Google News, kann man ja mittlerweile für alles machen. Es gibt ja dann auch noch die langlaufende Version, also wenn man weiß, das Thema geht jetzt nicht 3-4 Tage oder einen Tag dafür mit vielen Updates oder 3-4 Tage, sondern es geht so über, was ich weiß, 3-4 Wochen. Da gibt es dann oft auch das Format Live-Blog, wo man auch dann immer die Sachen weiterschreibt. Ging ja zu den Unwittern, jetzt gab es dazu einige und sowas. Ist ja auch ein spannendes Format, weil man kann mit relativ, statt halt immer wieder einen ganzen Artikel zu schreiben und den ganzen alten Kram wieder zu wiederholen, damit man die Gesamtstory hat, einfach mit kurzen Updates zu arbeiten, ist ja auch ein sehr effizienter Weg und sehr guter Weg, sich dauerhaft in so einer Newsbox einfach festzufressen.
Also wir haben jetzt bei der letzten Hannover-Messe die Erfahrung gemacht, da haben die Redaktionen oder die Hatz-Redaktion mit einem Ticker gearbeitet, der halt für ihre Verhältnisse halt schon sehr lang war. Normalerweise gibt es halt diesen Morgenticker, der über einige Stunden läuft. Als dann der Obama-Besuch war zur Hannover-Messe, da hatten sie Tagesticker, wo wir im Nachhinein dann auch mal überlegt haben, kann man hier vielleicht oder wäre es sinnvoll, noch länger zu arbeiten, eben wie du gesagt hast, über mehrere Tage hinweg für die ganze Hannover-Messe das zu machen. Liegt dann aber auch daran, welche Tools dafür verwendet werden, ob und in welcher Form das sinnvoll ist, was das CMS verarbeiten kann, wie man mit Bildergalerien zu dem Thema umgeht und so weiter. Insofern war das in dem Fall optimal gelöst, dadurch, dass wir sozusagen 3 oder 4 24-Stunden-Ticker hatten. Und die anderen Standorte sehen das auch so ein bisschen als Best Practice und versuchen sich da an Hannover zu orientieren, was den Einsatz von Tickern betrifft. Wobei natürlich da ganz unterschiedliche Bedingungen auch herrschen. Ich sag mal, an so einem Standort wie Gifhorn, da passieren natürlich andere Sachen als in Leipzig. Da gibt es wahrscheinlich sehr wenig Gelegenheiten, wo so ein News-Ticker oder allein auch schon so ein Morgenticker überhaupt sinnvoll wäre. Und da wird im Moment noch ganz viel ausgelotet, womit man Erfolge erzielen kann und was die Leser auch annehmen.
Das ist klar. Lars, habt ihr so Formate auch im Einsatz? Ich meine, ihr habt ja auch bestimmt diverse Events. Ich denke mir jetzt so, wenn wieder irgendwie so ein Apple-Event ist oder so.
Das ist der Klassiker, ja. Das ist auch der Klassiker, den wir so aus der Branche kennen. Ich glaube, Apple Live-Ticker, WWDC Live-Ticker, Apple Event Live-Ticker sind irgendwie allgegenwärtig, wenn man sich umschaut, eben in den Tagen rund um dieses Event. Wir haben das vereinzelt getestet, aber nur so durchschnittlichen Erfolg damit gehabt und sind, wir hatten das eben schon bei dieser Verteilung Evergreen versus News, die sind ja relativ Evergreen getrieben. Das heißt, dieses Thema oder der Fokus allgemein rund um so große Events dann ganze Live-Ticker aufzusetzen, steht bei uns eher im Hintergrund. Wir konzentrieren uns dann darauf, einzelne Subthemen dieser Events im Detail aufzuarbeiten, wenn die dann akut sind, einfach weil wir da in der Regel zumindest dann temporär weniger Konkurrenz haben. Also gerade wenn man sich die großen Themen der Technikbranche anguckt, du hast sie gerade angesprochen, Apple Events eben, da veranstaltet mittlerweile jeder einen Ticker zu, von Focus bis eben sicherlich auch über T-Online bis hin zu den ganzen Nischenblogs, die sich mit nichts anderem als Apple beschäftigen. Und da einen weiteren Ticker aufzusetzen, da stellt sich dann immer die Frage, ist das tatsächlich notwendig oder konzentrieren wir uns lieber darauf, zu den einzelnen Produkten und Ereignissen, die dort stattfinden, ausführliche Artikel möglichst schnell auf die Seite zu bringen, um dann eben sozusagen in der Nische zu diesem Event den Traffic abzugreifen.
Valide Idee, kann man nicht anders sagen. Letzter Punkt, den ich noch habe, den ich mal sehr spannend finde, ist Umgang mit Rekombinationsartikeln. Ist das Wording geläufig?
Ich kann mir vorstellen, was du damit meinst, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich sehe das häufig bei einigen Kollegen aus der Tech-Branche, wenn die ihre Artikel zu bestimmten Themen zu ellenlangen, vielleicht meinst du das damit, Rekombinationsartikeln zusammenführen, aber ich bin mir nicht sicher, ob du genau das damit meinst, also vielleicht führst du es nochmal ganz kurz aus.
Genau, geht so grob in die Richtung, nur nicht ganz so brutal, sondern wenn ihr sagt, ihr habt jetzt irgendwie, was ich was, 10 Apps für Familien besprochen. Zum Beispiel. So, und dann sagt man halt irgendwann, okay, setz dich mal hin und setz jetzt einfach mal einen Artikel auf und sag hier 10 Apps, die man für die Organisation der Familie gebrauchen kann. Und fasst dann die Sachen zusammen, indem man die einzelnen Artikel, die man schon hat, kurz anteasert, aber handgeschrieben, also jetzt nicht so Teaserboxen, die man einfach automatisch, sondern man schreibt dann per Hand hier, App 1 ist gut für bla 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 bla, alles weitere Artikel. App 2 ist bla 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 bla. Ähnlich kann man das auch machen, so die 7 Event-Highlights in Hannover 2016 oder so. Das Schöne ist, das zieht, also gerade wenn man Ratgeberartikel hat, die eh schon gut ranken, hat man damit nochmal so einen Cornerstone intern geschaffen, der die alle verlinkt. Und wenn man dann in die alten Artikel, also diese, die man dort verlinkt, nochmal reingeht und zurücklinkt, hat man so ein kleines internes Link-Netzwerk, was alles soweit ganz gut beflügelt. Und was richtig schön ist, so Dinger laufen im Social relativ gut. Ja. Und du kriegst halt auch ziemlich hohe PI-Visit-Ratio, weil sich dann doch die Leute dann 3, 4, 5 von diesen 10 nochmal durch. Und wie gesagt, du hast so ein internes kleines Netzwerk geschaffen.
Ja, das ist eine sehr spannende Idee. Nutzen wir so gut wie gar nicht. Und wenn dann eben redaktionsgetrieben, also eben aus der Idee heraus, Serien zu bestimmten Themen aufzusetzen, die dann aggregiert werden auf einer Seite und dann damit quasi zu einem Rekombinationsartikel werden. Ich sehe das, und das war es, was ich gerade angesprochen habe, bei einigen Mitbewerbern, die so ein bisschen mehr in dem B2C-Umfeld unterwegs sind, also sich tatsächlich auf so klassische Hardware-Themen konzentrieren, sehe ich das sehr stark, dass die ihre Themenseiten bastardisieren durch eben genau solche Rekombinationstechniken und dort den gesamten Content von Artikeln auslagern, der vermutlich anderweitig keinen Traffic mehr gebracht hat, die Seite dann mit Content zu diesem Thema überladen, der natürlich im Zusammenhang kaum noch Sinn ergibt, aber ganz ordentliche Traffic, ganz ordentliche Rankings erzeugt. Wir nutzen das, wie gesagt, kaum. Ist aber auf jeden Fall ein Punkt, den man sich so ein bisschen auf die Agenda setzen muss, wenn man langfristig mehr in Richtung Evergreen und weniger in Richtung News denkt. Insofern ein guter Punkt.
Vielleicht da so ein Hinweis, den Lars noch mal nutzen könnte. Also bei Heise haben wir das sehr häufig gemacht, gerade vor Messen. So nach dem Motto Rückblick, was waren die Messe-Highlights aus dem letzten Jahr und das nochmal abgleichen mit dem, was angekündigt wird für dieses Jahr. weil man dann natürlich nochmal die ganzen alten Highlight-Artikel wieder aus dem letzten Jahr verlinkt kriegt, die ansonsten wirklich keine Sau mehr interessieren. Ja. Und also das ja. Sarah, hattet ihr?
Ja, also wir haben im, vor allem im Gastrobereich damit extrem gute Erfahrungen gemacht, solche Rekombinationsartikel anzulegen. Was bei uns auch so ein bisschen der Hintergedanke war, wir haben das dann immer falsche Themenseiten genannt, weil wir für die Erstellung von Themenseiten auf die Hilfe der Technik angewiesen waren. Das war auch schon so ein Thema, das wir vorhin mal angesprochen haben, dass die Redaktion auch gerne unabhängig von der Technik die Erfolge erzielt. Und wir haben in solchen Artikeln eben die Chance gesehen, ja, eine falsche Themenseite zu produzieren, ohne da lange Entscheidungswege gehen zu müssen, darf eine Themenseite angelegt werden, soll sie angelegt werden, dann war das eben ein Artikel, der einen ähnlichen Zweck erfüllt hat und mit dem wir auch sehr erfolgreich waren. Was die Redaktion in Hannover im Moment viel macht, sind auch so zeitliche Zusammenfassungen wie das war das Wochenende und dann einfach nochmal eine Zusammenfassung für jene User macht, die vielleicht am Wochenende eher offline waren. Viele Zeitungsleser oder Online-Zeitungsleser, die sind ja auch vor allem im Büro am Computer und lassen das Wochenende dann so ein bisschen aus und haben dann so nochmal die Chance, die Highlights, die besten Artikel vom Wochenende quasi auf einen Klick zu finden und sich da dann nochmal so ein bisschen reinzulesen.
Das ist auch gut, aber das kann man wirklich aus verschiedenen Dimensionen betrachten, nach was man das sortieren möchte. Aber so Dinge sind relativ schnell geschrieben, weil ja die eigentliche Recherchearbeit ist ja schon erledigt. Man fasst ja nur Inhalte zusammen. Da muss man sehen, gerade wenn man sagt, das Social Team sagt, oh, sowas kann ich gut teilen, sind es halt immer schöne Geschichten, weil die wirklich gute PI-Visit-Ratio haben und einfach du Inhalt, den du schon geschrieben hast, einfach nochmal mit Traffic versorgst. Und das ist immer schön. Also lohnt sich wirklich drüber nachzudenken. Und die Ideen waren jetzt ja richtig schön, von wegen hier nach Thema clustern oder whatever. Hauptsache, man hat irgendetwas, was vor Kunde Sinn macht, es so zu clustern und man weiß auch, an wen man das distribuieren kann. Aber einfach Wert für schon geschaffene Inhalte zu schaffen, also Traffic ist einfach effizient.
Definitiv.
Definitiv, cool. Ja, dann sind gerade mal bei 2 Stunden 20. Ich bin überrascht. Das ist doch schön. Ansonsten nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema SEO, Redaktion oder IT. Ich sage da immer ganz gerne, weil fasst das zusammen, Sarah, was du da gesagt hast. Für mich ist einfach IT ein klassischer Hygienefaktor. Wenn sie gut ist, dann merkt man sie nicht. Und wenn sie schlecht ist, macht sie dir ja alles kaputt. Aber richtig gewinnen tust du halt auf der Content-Seite. Also mit der schlechten IT hast du halt trotzdem verloren. Aber es ist halt ein Hygienefaktor. Es ist halt nicht das, was es, deswegen, du musst es halt regeln. Aber es ist halt jetzt nicht das, wo du intellektuell unterwegs bist, großartig.
Ja, und in Bielefeld auf der Online-Marketing-Konferenz wurde auch gesagt, ich kriege den Satz nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie so, Architektur ist nicht verhandelbar, war, glaube ich, das Schlagwort an der Stelle. Und genau das ist es. Also es gibt halt einfach Sachen, die sind Pflicht, die müssen so sein. Und da kann mir auch keiner in der Technik erzählen, von wegen, ja, aber das ist so aufwendig und bis wir das da umgesetzt haben oder was auch immer, sondern das sind eben einfach Sachen, das sind Grundvoraussetzungen, die müssen vorhanden sein. Ansonsten fehlen wichtige Grundpfeiler, um das Ganze wirklich zum Tragen zu kriegen.
Absolut. Und das Schöne ist also gerade bei IT-Themen, die sind halt auch sehr digital. Also so ist richtig und so ist halt falsch. Manchmal kann man so ein bisschen eine Workaround bauen, weil es das Richtige gerade nicht geht. Aber im Großen und Ganzen ist halt eine 301 eine 301 und eine 302 ist halt keine 301. Punkt. Also da braucht man jetzt nicht viel zu diskutieren. Und Ladezeit sollte halt schnell sein. Also ist halt einfach so. Beim Content muss ich mir aber wirklich Gedanken machen, was erwartet mein Leser, wie kriege ich die Inhalte so strukturiert und so weiter. Also das ist halt gut. Ansonsten sind wir damit durch. Dann haben wir so kurz ein bisschen 4 Wochen Konferenzausblick. Da haben wir Sommerpause. Im Moment gibt es nicht viel Konferenz. Es gab nur jetzt eine News, dass der SEO-Day irgendwie mit der Orgatech, whatever it is, zusammengeht. Ich war auf der Webseite nur, da waren irgendwelche Bürostühle abgebildet. Keine Ahnung, ob wir jetzt irgendwie SEO für Bürostühle machen. Aber das Wichtige dabei ist, es sind einfach viel mehr Menschen da. Ob die sich jetzt alle für SEO interessieren, sei mal dahingestellt, aber Wir müssen halt schneller beim Kölsch trinken sein, bevor es dann weggetrunken ist. Das Ganze findet dann auch in der Messe Köln statt, was für mich ja dann immer so leichte Panikattacken im Herz organisiert, weil ich denke dann immer an das Demexco-Chaos. Ich hoffe mal, dass die Orga-Tech da ein bisschen kleiner ist, weil so die Messetauglichkeit von Köln ist ja überschaubar. Nichtsdestotrotz eine spannende Entwicklung. Ich bin zumindest mal gespannt, wie sich das Ganze antut und ob da mehr als Möbelvertreter rumlaufen. Ich lasse mich überraschen. Zumindest ist Fabian wie immer untriebig unterwegs und wenn er sich dabei, wenn er das macht, wird es sicherlich einen sehr guten Grund haben. Und wir alle werden dann einfach einen guten SEO-Day in einer neuen Location erleben. Seid ihr da?
Der Expert-Day ja parallel dann jetzt ist, ne? Der war ja sonst immer einen Tag vorher.
Ja, der war sonst einen Tag vorher. Der läuft jetzt gleichzeitig.
Genau, in abgesonderten Räumen oder so, wie ich das verstanden habe. Also kommt auch nicht jeder rein.
Ja, das ist wohl wahr. Wobei ich letztes Jahr den SEO Day sicher an sich besser fand als den Expert Day, aber das ist immer Geschmackssache.
Ja, letztes Jahr war ich nicht auf dem Expert Day, sondern nur SEO Day.
Genau. Aber das ist Geschmackssache und da bin ich jetzt auch Maßstab, weil N1 ist immer blöd. Aber wie gesagt, ich bin gespannt drauf, wie sich es macht. Ein bisschen schade. Ich fand das Stadion immer sehr lustig. Allerdings ist es auch ziemlich weit draußen. Messe ist da schon ein bisschen näher anstatt, also ein gutes Stück näher. Allein das ist schon mal ganz schön. Und wie gesagt, solange es jetzt nicht Demexco-artige Zustände gibt, wird man da sicherlich auch einen coolen Tag haben, weil die Räumlichkeiten da drin, die Konferenzräume, die es da gibt, sind auch sehr nice. Und da hat man ja ein bisschen ein Problem gehabt, dass du bei dem SEO-Day, das alles so in die Breite gezogen war. Und als jemand wie ich, der ja gerne auf der Bühne rumhüpft und ein bisschen auf seine Charts datscht, um was zu zeigen, musste dann immer von einer Seite zur anderen Seite rennen und jedes Mal hat es gequietscht, weil du an den Lautsprecherboxen vorbei musst. Also das sehe ich dann durchaus als für Referenten als Vorteil, wenn man eine Bühne hat, die eher nach hinten lang ist. Und wenn die erste Reihe leer bleibt, was wir ja gerne haben, dass die erste Reihe leer bleibt, sind es halt nicht gleich 500 Stühle. Dementsprechend glaube ich, dass es auf jeden Fall ein cooler Move ist. Kommen wir zu den Jobs. Damals diesmal eine ganze Menge. Und zwar der gute Pascal Landau, der eine oder andere wird ihn kennen. Ich hatte ihn, glaube ich, auch mal in der Show. Notfalls, Pascal, kannst du sagen, wenn es falsch war. Aber ich glaube, er war auch mal hier als Gast. Ist bei About You. Und, die suchen einen, man wird es kaum glauben, SEO, und ich glaube, mit Pascal hat man da auch einen wirklich guten Kollegen dann am Start, weil es ist echt ein Top-Junge. Jetzt nicht mehr, es ist schon so lange her, aber jetzt ist er ja schon ganz groß und wissend, und die suchen einen Head of SEO, also man sollte schon ein bisschen haben, dementsprechend hingeht ist, lohnt sich bestimmt. Dann die Kollegen von der FAZ, auch ein sehr gutes Blatt an der Stelle, muss man ja mal sagen, suchen einen Manager in Search Digital Medien. Und zwar ist es sozusagen die Beschreibung rund um das Thema Apps, aber auch App Store Optimization, On-Page, IT, Redaktionszusammenarbeit, alles, was dazugehört. Ist ein super geiles Team. Wie gesagt, Eva ist da, hat ja lange Zeit, hatte ich ja die Ehre, dass sie bei mir im Team war. Absolut tolle Kollegin. Kann ich also wirklich nur empfehlen. Und Ludwig, wie vorhin schon erzählt, ist auch ebenfalls da. Dementsprechend kann ich das wirklich nur empfehlen, wenn man irgendwie im Raum Frankfurt ist. Ihr habt auch noch zwei Stellen mitgebracht.
Ja, wir haben von Matzak noch zwei Stellen, die beide bei mir im Team sind. Das eine ist ein SEO, der möglichst auch noch ein bisschen aus dem SEA-Bereich was mitbringen sollte. Und das andere ist ein SEO, der eigentlich vor allem im redaktionellen Bereich mehr tätig ist. Also da ist die Ausprägung Content-Marketing, die uns interessiert. Also wo die SEO-Skills nicht im Vordergrund stehen, sondern wirklich die Qualitäten als Redakteur mehr für uns relevanter sind.
Also wollt ihr euch beide klonen?
Nee, nicht ganz. Also im AdWords-Bereich bin ich auch nicht ganz so gut wie das, was wir da suchen. Da würde ich ganz ehrlich sagen, der muss auch nicht ganz so tief im technischen SEO sein. Aber ansonsten haben wir schon die, aber hätte ich nichts dagegen, wenn wir beide nochmal, also sagen wir mal, fachlich geklont würden.
Ja, sonst wird es ein bisschen anstrengend.
Genau. Lass das mal unkommentiert.
Sehr cool. Wobei bei AdWords ist ja so, wenn mangelnde Fähigkeiten kannst du immer mit Geld erschlagen.
Ja, das ist wahr.
Und Google mag dich noch mehr und du wirst zu noch mehr Events eingeladen. Je schlechter du bist, desto mehr Events bei Google, weil du einfach mehr ausgibst.
Ja, oder du lässt es eben einfach die Konten von Google aufsetzen. Das geht natürlich auch, aber...
Machen die auch immer sehr gerne.
Ja, also das ist ja so dieses, ich finde da ja diese Metapher ganz schön, würdest du im Casino den Casino-Betreiber für dich setzen lassen, ist eine Sache, über die man vielleicht mal nachdenken sollte, wenn man weiß, dass sein Konto von Google aufgesetzt wurde.
Definitiv. Also ja, es ist eine lustige Idee, das stimmt. Exakt. So, und ansonsten, wir also... Take Value suchen auch vor allem wenn jemanden, der auch etwas seniorischer drauf ist, bei uns in Darmstadt. Also das ist dann sozusagen, dann könnt ihr wählen, ob ihr lieber FAZ oder uns mögt. Wir sind beide sehr nett und ich kann beides sehr empfehlen. Wer in Berlin ist, darf mich auch gerne anschreiben. Da suchen wir zwar eigentlich gerade nicht, aber über Kontakte freue ich mich immer und wer mich überzeugen kann, kann mich auch umstimmen. Aber das ist das, was wir gerade suchen. Link ist gerade noch in Erstellung, aber wird dann zu den Shownotes auch rechtzeitig fertig. Und für alle Leute, die jetzt weder in Hannover noch in Hamburg noch in Frankfurt oder Darmstadt sind und trotzdem einen Job im SEO brauchen, da hat Lars was mitgebracht.
Genau, da habe ich einfach mal unsere Jobbörse gepitcht, die natürlich auch Jobs rund um den SEO-Bereich listet. Den entsprechenden Link kannst du gerne in die Description setzen. Da finden sich auf jeden Fall auch noch einige Jobs, unter anderem bei Otto habe ich vorhin gesehen. Wir hatten vor kurzem einen bei Bayern München, der ist aber vermutlich schon raus. Insofern, da gibt es immer so ein paar Highlights zwischen.
Ja, aber wer will denn bei Bayern München? Also.
Nun gut, die Alternative aus der Stadt wäre Hannover. Insofern zieht man da vermutlich dann doch den Meister vor.
Ja, ich glaube ganz ehrlich, dass das Arbeitsumfeld dort etwas professioneller sein dürfte in München. Ich glaube, die Querelen bei Hannover waren ja auch lustig.
Ja, definitiv.
Da war jetzt nicht gerade ein Aushängeschild für gutes Betriebsklima.
Auch das lasse ich besser unkommentiert.
Genau, also da kann ich dann München schon durchaus vorziehen. Und ansonsten bächen wir die natürlich alle gerne, weil den man oben steht, den bächt man halt mal gerne. Aber am Ende sind es doch irgendwie sehr nette Kollegen.
Wollte ich sagen, aber du hattest doch auch mal ein positives Negativerlebnis mit denen, wenn man das so sagen kann.
Oh Gott, ja, das ist schon, ja, mehrere. Also ein persönliches, das war die lustige Abmahnung, weil ich irgendwie mal eine Domain hatte, wo irgendwie FCB mit drin stand. Und da habe ich eine lustige Abmahnung von ihnen bekommen, die aber sehr nett geschrieben war und von ihrem Hausjustizjahr und dem guten Uli Hoeneß unterschrieben war. Ich nehme an, das war automatisch gemacht. Das Schöne ist, dass ihr Hausjustizjahr war das Ganze kostenneutral. Und das spricht schon dafür, dass es eigentlich ein netter Verein ist, weil das kann man ja auch anders handeln. Was mich da wirklich sehr gefreut hat. Und ich habe einen ganzen Auszug von ihrem Markenregister gleich mitgeschickt bekommen. Das hat auch nicht jeder zu Hause jetzt. Aber wie gesagt, es war sehr freundlich. Also dafür, dass sie im Recht waren, haben sie sich sehr freundlich ausgedrückt und das ist definitiv Republik. Deswegen kann ich da nur sagen, sie sind definitiv, gehören sie zu den netten Menschen, weil da gehen andere Leute ganz anders mit um. Genau, damit sind wir durch. Kommt meine allgemeine Closing-Hinweise, wie wir sie immer gerne haben. Wir freuen uns auf eure Kommentare, vor allem, wenn ihr auch im redaktionellen Bereich unterwegs seid. Schreibt mal hin, was so eure Erfahrungen sind. Wir freuen uns wirklich sehr auf Bewertungen auf iTunes. Problem selber ist, ich habe gar kein Apple-Phone, das heißt, ich sehe die relativ selten, aber ich weiß, dass es gut für unsere Reichweite ist. Wir freuen uns für jeden, der Lust hat, mit dem Thema und Gast sich bei uns zu melden. Ihr seht ja, wir beißen nicht. Wir freuen uns da. Folgt unseren Gästen auf ihren Social-Media-Plattformen. Wir verlinken das wie immer bei uns dann in den Shownotes, weil, wie ihr gemerkt habt, es lohnt sich, ihnen zuzuhören. Ich habe es auch gerne getan und deswegen auch ein Riesendank an euch, dass ihr da wart und mit uns jetzt hier, also beziehungsweise jetzt mit mir, weil Markus ja nicht da war, so eine schöne Show hinbekommen habt und wir dann locker die 2 Stunden gerissen haben und dann ist es immer für mich eine schöne Show.
Herzlichen Dank, auch genau für die Einladung und es hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne wieder.
Ja, danke schön.
Dito.
Supi, dann entlassen wir euch in die nächsten 8 Wochen, weil, wie gesagt, wir machen ja Sommerpause. Bis dahin, tschüss.
Das SEO-Haus mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.